Herzlich willkommen, liebe Actionfreunde, zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Leute da draußen, die sich auch gerne mal 20 Kilo Übergewicht anfressen, nur um danach fantastische Arbeit abzuliefern. An meiner Seite heute nicht der Sergej, der ist am Arbeiten gerade. Deswegen habe ich mir ganz spontan jemand eingeladen, den man kennt. Nämlich die Fresse von Berlin, die Podcast-Legende Tom fucking Burgas vom Bullet und Fist und vom Sin Entertainment Talk. Willkommen an Bord.
Ich werde dieses Mantra nicht mehr los, diese scheiß Podcast-Legende. Ja, ey, ich freue mich dabei. Wir haben ja schon mitgekriegt, wir beide alleine haben jetzt in all unserer Zeit, seit wir uns kennen, schon einen Podcast vorher aufgenommen.
Und einen ganzen
immerhin. Und es war wunderbar. Es war, oh, wie haben wir das genossen? Wie kann ich das vergleichen? Es war nicht nur, ich werde das mal verbinden mit der Joghurt-Metapher. Man nimmt sich den Joghurt nicht raus und wir beide haben nicht nur einmal mit dem dicken Löffel und die Schmatten. Nee, wir haben uns noch die letzten Reste aus dem letzten Kackstück Plastik irgendwie, haben wir uns rausgekratzt und haben den abgeleckt, als wäre die schönste Frau der Welt. Und es war ein wunderbarer Podcast und deswegen haben wir gesagt, oh, da muss eine Fortsetzung her, liebe Leute. Ich bin sowieso ein sehr großer Fan von Sequels und Remakes und von daher unbedingt die Fortsetzung heute.
Ja, und weil wir gedacht haben, wir machen ja ein bisschen wie beim Fußball, Auswärtsspiel und Rückspiel. Ich war gestern bei euch zu Gast. Gestern heißt Aufnahmetag gestern. Mhm. Und so haben wir gleich gedacht, da wir beide heute auch noch Zeit haben, da hauen wir einfach noch gleich einen hinterher, der für Fratzengeballer gedacht ist. Aber ich denke auch, wir werden die Episoden auf beiden Kanälen ausspielen, oder?
Ja, das klären wir dann noch.
Macht doch einfach
Sinn. Ja, genau. Also ich denke mal, wir klären das noch kurz mit unseren Kompagnons, die wir noch bei unseren anderen Casts haben. Die werden sowieso das völlig okay finden, denke ich. Und ich sag mal so, ich bin sehr froh. Wir hatten ja gestern, ist ja klar, dass du uns für Markus und meinen Cast, naja, ich sag mal, nicht so ein Rotzfilm geschenkt hast und wir bei euch jetzt hier mal einen wirklich guten Film, ne? Ich weiß nicht, ob das irgendeine Art von Taktik ist, dass du uns ausbooten willst. Ja, dass du denkst, guck mal, die haben hier die Scheißfilme, komm mal zu uns hier, wir haben die geilen Filme. Ich kenne dich ja, Dominik, so ist das. Aber es ist wunderbar.
Dafür habe ich ja den Sergej, der holt sich das gute Zeug raus, also das meint er zumindest, und ich komme mit dem Dreck, das ist einfach so, ich brauche Dreck.
Ich muss auch sagen, ich finde diese Running Gags, die sich mittlerweile etablieren, aus denen man auch einfach nicht rauskommt, es wird einfach kein Cast von euch entstehen, ohne dass du einmal irgendwie eine negativ breitseitigen Jackie Chan geben musst.
Das ist falsch. Das muss ich sagen, das ist falsch. Ich, ganz ehrlich, ich mag ja den Jackie Chan eigentlich. Die Figur, die ich kenne von früher, ich mag den ja eigentlich. Aber ich habe City Hunter gesehen.
Ich sag ja, jetzt komm.
Und ich habe Police Story gesehen. 1, 2, 3 und habe mir freiwillig noch den vierten und den wunderbaren Back for Law angetan. Den besten
übrigens. Wollte ich nur mal erwähnen. Oh, Sergej, tut uns leid. Nee, so hatte ich das ja nicht gemeint. Ich weiß ja, dass du oder wir auch Jackie Chan-Filme mögen. Ich meine, Sergej weiß ja auch, ich gucke ja auch gerade die Asia-Filme durch. Darum geht es ja. Ich finde das einfach so wunderbar, dass man sich mittlerweile so kennt, dass du diese kleinen. Ich bin jetzt die Podcast-Legende. Jeder weiß, dass ich das hasse, wenn man mich so nennt oder so auf eine Stufe stellt. Deswegen muss es ja kommen. Wir wissen, dass der Sergej mit den Zähnen knirscht, wenn wieder der Jackie Chan als Thema kommt. Deswegen muss es rein. Und das ist dieses familiäre, was halt, das wie bei einem Familienfressen, wo man weiß, man hat vorher schon keinen Bock, aber man macht es trotzdem immer wieder. Es ist schön.
Krasser Vergleich.
Es ist einfach schön. Es ist wunderbar.
Das ist ja eine Liebeserklärung.
Ja, absolut. Da ist
Hass. Es ist
nein.
Es ist ein Leiden.
Leiden steht Emotion. Es ist das schönste Leiden. Jeder, der masochistisch, sadistisch veranlagt ist, kennt es doch. Es ist das schönste Leiden der Welt, liebe Leute. Ich meine, wir haben jetzt dann fast 2 Stunden über Collateral Damage gequatscht.
Das ist wirklich Leiden. Das ist Leiden. Aber es war gutes
Leiden. Es war das schönste Leiden der Welt, ey.
Besser als sich den Film anzusehen.
Auf jeden Fall. Ey, der Audiokommentar, wir hätten einen aufnehmen sollen. Es war schön.
Ja, absolut. Absolut. Mein Freund, bist du bereit für ein kleines Filmquiz?
Ich finde, ja, bisher kann ich bei euch immer nur 50% erraten und das ist für mich dann immer peinlich, aber ich probiere es.
Ich bin noch viel schlechter. Ganz ehrlich, ich bin wirklich schlecht darin. Deswegen, ich habe was ausgesucht, was nicht zwingend aus dem Bereich Action sein muss. Mhm. Ich habe zum Beispiel deinem Markus mal ein Filmquiz aus dem Star Trek Film gebracht. Das ist
da wäre Open hilflos. World.
Da kann alles, das kann
mir fällen, sein. Ich überlege gerade, Dr. X, Patrick Stewart, war Picard.
Picard.
Und Kirk.
Ja.
Kirk war
William Shatner.
William Shatner fällt mir als Name immer nicht ein, ja. Mann, ich habe letztens, als ich für dich, da hast du dich ja so gefreut, als ich vom zweiten Teil den Film geguckt habe, habe auch nur für dich auf dem Markt die Blu-ray dennoch vom Director's Cut mitgenommen. Gut. Und die habe ich jetzt und habe extra die Namen gelernt, so Chekhov, Spock, Uhura, ich kenne sie doch alle, Pille, ich kenne sie alle.
Ich kann dich schon mal enttäuschen, in diesem Filmquiz kommt kein Star Trek vor.
Finde ich gut, sonst wäre ich aufgeschmissen gewesen.
Also, ich gebe dir jetzt gleich ein Zitat. Kein Kontext, nur ein Zitat.
Oh Gott.
Okay?
Mhm.
Okay. Hat jemand von euch Schnubbi gesehen? Ob irgendjemand von euch gottverdammten Wichsen hier Schnubbi gesehen hat? Das ist's.
Okay. Während wir quatschen, probier ich mal drüber nachzudenken. Jetzt fällt mir gerade noch nichts ein, vielleicht kommt's während des Casts. Ich überleg mal.
Okay. Wir werden gespannt darauf warten. Sehr schön, sehr schön. Ja. Was sprechen wir denn heute?
Da muss man jetzt ernsthaft respektabel auch in seiner Stimmlage werden und den Sprachduktus ein bisschen anpassen. Denn wir sprechen über einen wunderbaren Regisseur in erster Linie, der immer noch, trotz all seiner Filme, möchte ich sagen, nicht die Reputation bekommt, die er bekommt. Ich hoffe, die bekommt er durch sein neues Projekt, da werden wir noch später zu kommen. Und wir kommen zu einem Film, der einfach groß ist. Man kann es nicht anders sagen, in allen Belangen ist der groß. Und wir reden über Copland. Niemand steht über dem Gesetz.
Ja, Copland. Das Polizistenland.
Das Polizistenland. Wortwörtlich fast, ne? Die sagen ja irgendwie, es geht da um einen Bezirk, was geht das? Nähe New Jersey oder so? New York?
Es ist in New Jersey, also es sind Polizisten, die, wenn ich es richtig verstanden habe, die arbeiten in New York, aber auch um ihre Familien von der Großstadt zu schützen und um sich selbst quasi
aus diesem Moloch ein bisschen entfernen zu können.
Ja, haben die quasi inzwischen Garrison, New Jersey, ist ein fiktiver Ort, sich niedergelassen und bilden da fast eine kleine Kommune. Sprich, da ist einfach jeder ein Kopf.
Die sagen, im Film sagen sie, dass dieser Teilabschnitt, der ja auch noch jenseits einer Brücke liegt, das heißt, die sind auch noch abgeschnitten von dieser Großstadtwelt, leben um die 1000 Menschen und es sind 30 Polizistenfamilien. Also kannst du davon aussehen, dass du um die 20-25% wahrscheinlich Polizisten da hast.
Ja, und das heißt, vielleicht die sicherste Gegend aller Zeiten, nur Cops, heißt aber auch, dass irgendjemand da auch noch schauen muss, dass der Abfall richtig entsorgt wird, dass die Strafzettel geschrieben werden. Es braucht einen Sheriff, who watches the watchers
quasi. Ja, richtig. Und wir reden jetzt hier nicht, weil es gibt ja auch noch die innere Abteilung, gibt ja auch noch offiziell diese Figur der inneren Abteilung, Infernal Affairs, die Figur gibt's ja auch noch, weil da muss man ja realistisch sein, wenn du nur Polizisten hast, du hast bewaffnete Alpha-Tiere, die sich gesammelt da zusammenroden in diesem Stadtabteil, dann hast du natürlich hunderte Gottkomplexe, die da rumlaufen. Und das ist ja Thema des ganzen Films, die Grauschattierung, der Moral eines Verbrechens oder Verbrechenshüters. Also ist es, weil die verhalten sich ja im Grunde alle so, als dürften die Verbrechen begehen, weil die ja die Verbrechenshüter sind. Dann ist es ja im Grunde kein Verbrechen. Die dürfen schnell fahren, die dürfen Waffen tragen, wie sie wollen. Die hauen laut Leuten aufs Maul und das was passiert. Ja, komm, geh mal weiter so. Und da hast du natürlich dann auch den, also du hast natürlich auch eine Riege, du hast natürlich ein Alpha-Tier und so, da können wir ja später noch zu den Figuren kommen und so weiter. Bloß damit ihr mal, falls ihr den Film nicht kennt, was glaube ich ein paar mehr sind, als man vielleicht annimmt.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Du hast mich letztens auf einen Film gebracht, der mich rein vom Feeling so ein bisschen dran erinnert, das ist Dark Blue.
Ja, das habe ich auch gedacht.
Der in der Großstadt allerdings spielt, aber vom Sittenbild, vom Gefühl des Films gucken, der Machart, ist der schon sehr nah dran. Vielleicht auch so was wie Training Day, wobei Training Day sehr viel assiger ist. In seiner, der treibt sich mehr in den dunklen, nebligen Bronx-Ecken rum. In den verschiedensten kleinen Alleys. Und wo Copland allerdings fast schon klassisch ist. Der ist sehr langsam im Aufbau. Der ist sehr erhaben in seiner Bildsprache. Und
ist ein ruhiges Teil,
wo du schon von Anfang an weißt, oh, der baut hier irgendwas auf und lässt sich richtig Zeit, bis es explodiert. Und da ist dann auch nicht wichtig, dass es explodiert, sondern warum, wieso und warum dieser Moment kommen muss. Und ganz ehrlich, das ist auch ohne diesen Baustein Stallone, der ja nochmal komplett nebenher sehr wichtig ist in seiner Karriere, ist das ein großer Film, ey, meine Fresse.
Du hast gerade gesagt, Stallone, und das war natürlich der ausschlaggebende Punkt für mich, damals in meinen jungen Jahren diesen Film überhaupt zu schauen und ihn nicht zu verstehen.
Mm.
Denn ich habe natürlich gewusst, aha, Stallone, ein bulliger Typ in diesem Film, hat sich 20 Kilo Übergewicht angefressen durch eine spezielle Pancake-Diät. Also er hat sich täglich in seinem Favorite-Diner einen Pancake nach dem anderen reingezogen. Ich habe dann mal ein Buch über ihn von ihm gelesen, wo es über eigentlich über Bodybuilding geht, über Körper und so weiter. Und da stand drin, er hat danach auch wegen seines ungesunden Lebenswandels für diesen Film Schlafapnoe entwickelt.
Was hat er entwickelt?
Schlafapnoe, das heißt Atmungsaussetzer beim Schlafen.
Ach du Scheiße.
Und das kann man mit einer Sauerstoffmaske so eine Atemmaske kann man es beheben. Die pumpt einfach Luft rein, es ist Sauerstoff. Und es scheint jetzt aber wieder gut zu sein. Er hat dann das Gewicht ja schnell wieder runter gehabt. Ist als Stallone, der ist körperlich, der kann sich anpassen für was er will. Aber da hat gelitten für diesen Film. Hm. Und das sieht man ihm an und das hat ihm gut getan. Als Jugendlicher habe ich den Film nicht verstanden.
Okay, das war bei mir dann komplett anders. Ich denke mal, dadurch, dass ich mit den Nebendarstellern schon sehr viel anfangen konnte, ich habe den auf jeden Fall gesehen, um auf Harvey Keitel zu kommen. Ich habe den nach From Dusk Till Dawn gesehen. Und dadurch war Harvey Keitel für mich so ein Charaktername, wo ich den Film noch nicht gesehen hatte, aber ich wusste, dass der zum Beispiel ihr Hexenkessel und sowas gemacht hat. Und wusste daher, heißt der Hexenkessel? Ja, ne? Von Scorsese?
Ja.
Und wusste daher, oh, okay. Dann habe ich gesehen, Robert De Niro, okay, braucht man auch nicht. Und dann habe ich gesehen, Ray Liotta war mir damals schon mir eher bekannt durch Flucht aus Absalom, wusste aber, dass der eigentlich eher was Besonderes war, dass der mal so eine Action-Hauptrolle übernommen hatte und habe mir damals schon ein paar andere. Also ich wusste sogar Noah Emmerich, Emmerich, selbst der war mir als Name schon bekannt. Den hatte ich, glaube ich, zu der Zeit, den habe ich auch vorher, ich muss den erst 98 rumgesehen, weil den kannte ich aus Truman Show auf jeden Fall schon. Also ich wusste, dass alle Leute drumherum, das sind Charakterdarsteller, wo ich mir in der Gesamtheit nicht vorstellen konnte, dass die jetzt so was wie ein Rambo, jetzt mal ganz spartanisch ausgedrückt, wie so ein Rambo, nicht spartanisch, oberflächlich ausgedrückt, mitspielen wird. Und dann habe ich auch schon gelesen, das soll was anderes sein. Ich war überrascht, wie wenig Action drin vorkommt. Also das wusste ich schon, das hat mich auch damals so einen Tick gestört, auch wenn ich es nicht zugeben wollte. Aber ich fand das damals schon einen geilen Film. Und da saß ich davon und hab mir gedacht, oh, bitte Stallone, mach jetzt mal öfter sowas. Und kam er denn nicht, weil, man kann es jetzt schon sagen, die Fanbase konnte nicht mit umgehen und es war ein Flop gewesen.
Und das ist eigentlich noch traurig. Ich glaube auch Stallone, also das habe ich irgendwas nachgelesen, er sagt selbst, dass dieser Film, weil es quasi ein weiterer Sargnagel in seine Karriere
war. Es war der passt. Sargnagel. Es war der.
War das, aber ey, war das so?
Ja.
Denn zuvor, ich habe es extra nochmals recherchiert, Daylight, ein Jahr zuvor, hat nochmals gut Kasse gemacht.
Ja, ja, ja.
Und dann wollte, und das war ja die Krux der Actionstars in den späteren 90ern, wir wollen versuchen, auch richtige Darsteller zu sein. Mhm. Ernsthaft zu Schauspielern. Und das war wohl Stallones Versuch. Er hat dieses Drehbuch bekommen, so, hey, hier kann ich endlich mal was anderes zeigen. Und war das so rufschädigend für ihn, Copland? Warum? Ja,
weil er vorher auch Daylight, also Daylight war eher ein Erfolg, muss man ja leider sagen, der geklappt hat, weil auch ein Rob Cohen damals ein aufstrebender Regiestar war, der ja dann doch nicht mehr noch weiter die Treppe hochgeklettert ist. Der ist ja dann eher so im mittleren, oberen Feld geblieben, bis heute eigentlich. Und auch Assassins war schon nicht der Riesenerfolg. Also irgendwie er dümpelte langsam und Copland, du musst mal gucken, ein sowas wie ein Robert De Niro war damals eigentlich zu der Zeit noch ein Kassenmagnet. Und dann siehst du die ganzen Leute, die da mitspielen. Und das wurde ja als großes Prestige-Objekt vermarktet. Ne? Es ist der große Film jetzt mit einem anderen Stallone, mit einem De Niro. Es wird, also die haben das Ding ja vermarktet, als wäre das der neue Pate. Und der hat dann halt nicht gezündet. Und danach kam halt noch diese, das haben wir hier gar nicht so mitgekriegt, aber dieses absolute Gossenkind Fahrt zur Hölle Hollywood. Das kam ja im selben Jahr raus.
Hab ich gesehen.
Ich hab's noch nicht gesehen.
Ich hab's gesehen. Ich hab den damals auf Video geholt. Weil der war auf dem Cover. Hm? Sylvester Stallone.
Jackie Chan. Und Whoopi Goldberg.
Woody Harrelson? Was habe ich gerade gesagt? Whoopi Goldberg. Ich wollte Woody Harrelson sagen. Ja. Ich wollte Woody Harrelson sagen, habe Whoopi Goldberg gemeint.
Da war der Wunsch, der Vater des Gedanken.
Und das war ja aber auch so ein Unterfilm. Das war ja ich weiß davon nichts mehr. Mhm. Nur noch, dass der Regisseur, der wollte sich nicht mit seinem Namen hergeben dafür, hat dann das übliche Pseudonym genommen. Wie heißt es doch gleich?
Weiß ich jetzt auch nicht, aber gibt ja mal ein Pseudonym, was die Leute denn verwenden.
Ich kann es dir gleich sagen, eine Sekunde kann ich sagen, ist gar nicht. Steht Dick Richards.
Ja, bei IMDb steht auch Arthur Hiller.
okay.
Super gut, Arthur Hiller.
Was für ein Scheißfilm.
Ja.
Was für ein Scheißfilm. Mhm,
glaube ich. Also da ist halt das Problem und er hat danach halt, da ging es halt runter. Also er hat ja danach nur die Sprechrolle in Ants, die war angesehen, weil er die hatte gut gemacht, aber damit machst du ja kein Geld. Ja, und dann.
Sorry, ich hab's falsch gesagt, ich habe falschen Film angewählt. Ich habe Fahrt zur Hölle Liebling versehentlich angewählt. Fahrt zur Hölle Hollywood war von Alan Smithy.
Alan Smithy, richtig.
Zum Glück haben wir das noch lesen können, sonst könnte ich gar nicht schlafen heute.
Ja, und dann kamen ja die Vollflops eben, ne? Get Carter, Driven, T-Tox, Avenging Angelo und dann war ja sowieso alles im Arsch.
Aber ich sag immer noch, das sind diese Filme, die du gerade genannt hast, die mag ich alle. Ich mag Assassins und ich kann Daylight leiden und ich kann auch The Specialist mögen. Weißt du, was ich meine?
Brauchen wir ja nicht diskutieren, sind alle in meiner Sammlung. Get Carter habe ich zum Glück auch noch auf Blu-ray bekommen. Driven, Detox, alle da. Detox will ich mir noch aus England bestellen in diesem Director's Cut, der sehr viel anders sein soll. Der einzige, den ich wirklich nicht leiden konnte, war Avenging Angelo. Den finde ich wirklich, ach Gott, ey, der ist so lapidare Scheiße.
Ja, der hat einfach das Problem, dass er weder Fisch noch Fleisch noch vegetarisch noch vegan, der ist einfach zwischen allem drin positioniert.
Ja, da wollte er eine Komödie machen, so lächerlich.
Ich finde den ganz tolerabel. Ich finde den.
Echt?
Der ist massiv unterbewertet. Denn Stallone macht das ganz gut. Aber der Film ist halt einfach. Der unterhält einfach auf einem vielleicht seichten Niveau.
Oh, krass, nee, also ich kann den.
Aber ist nicht schlecht. Es gibt, da habe ich schon so viel größere Scheiße gesehen.
Okay. Nee, da habe ich dann eine andere Meinung. Ich fand den sehr langweilig. Ich glaube, da war ein guter Witz drin, wo er die Leiche irgendwie im Garten vergraben will und Leiche furzt dauernd. Das war schon so infantil, aber halt auch witzig.
Aber Copland ist eigentlich nicht witzig.
Copland ist überhaupt nicht witzig. Also wer auch bei Copland denkt, er kann sich da jetzt mal so ein gute Laune Action-Ding, Sylvester Stallone rettet die Welt-Teil angucken. Nee, das ist ein gediegener, sehr melancholischer Film, der einen jetzt nicht runterreißt, aber der einem halt sehr viele Schicksale zeigt, die sehr lange Zeit sich aus dem moralisch einwandfreien Leben rausgeholt hat und jeder für sich kriegt jetzt die Quittung für seinen Lebensstil. Jeder.
Ja.
Und auch ein Stallone. Und das ist so Wahnsinn, als wenn dieser Film halt 10 Jahre lang die Leben der Protagonisten vorbereitet hat und sich jetzt sagt, okay, jetzt drehen wir mal alles auf links durch eine beschissene Sache, die passiert.
Aber eigentlich kann man sagen, Stallones Figur, Freddy, der Sheriff der Stadt, der hat seine Lebenskittung bereits bekommen, schon früher. Denn der hat in seiner Jugend, der war wohl um die 20 Jahre alt oder so, saß er am Pier und da ist ein Auto von der Brücke gestoßen worden, keine Ahnung, Unfall, Auto fliegt ins Wasser und er taucht sofort unter, da ist die junge Frau drin, er will sie retten, geht ins Auto rein und muss dann die Scheibe mit seinem Kopf quasi aufstoßen, Ohr voraus, und hat dadurch das Gehör zur Hälfte verloren. Also er hat nur noch auf einem Ohr. Mhm. Also da hat er eigentlich schon mal die Scheißquittung fürs Leben bekommen. Zum einen, er konnte danach nicht mehr Polizist werden, weil das ist halt einfach eine der Bedingungen, gutes Gehör haben, also zumindest 2 funktionierende Ohren zu haben. Und B, die Frau, die er da gerettet hat, die er eigentlich auch noch toll fand. Er hat sie gekannt, oder? Ich weiß gar nicht mehr.
Nee, ich glaube vorher nicht. Ich glaube, er hat sie da, er sagt ja zu ihr noch, weil sie fragt ihn ja später noch, ob er nicht mal heiraten wollte. Und da sagt er selbst zu Teenager-Zeiten oder auf dem College oder so, selbst da waren schon alle Guten vergeben. Und damit meint er ja auch sie. Also er muss sie schon vorher gekannt haben, ja.
Er hat sie gekannt, ja. Und auch die hat ihn dann auch nicht gewollt. Also er war vom Leben quasi gleich mal doppelt.
Und noch schlimmer, sie hat ein Arschloch geheiratet.
Sie hat ein richtiges Arschloch geheiratet und Freddy frisst jetzt ein ziemlich depressives oder, na, ist er depressiv, weiß ich
Nein.
gar nicht. Einfach ein abgeschaltetes Dasein in einer Kleinstadt, der permanent ansehen muss, wie die anderen Jungs da die Karriere gemacht haben, die er nicht machen konnte oder durfte. Und das ist ein ganz spannender Aspekt eines Films, den man so sehr selten sieht.
Also ich finde, ich weiß nicht, wollen wir mal die Story eigentlich noch mal vorlesen? Oder wie handelt ihr das?
Willst du? Mach mal.
Also ich habe jetzt, ich lese mal jetzt einfach den Klappentext vom Mediabook vor. Freddy Heflin erwartet nicht mehr viel vom Leben. Seinen Dienst als Sheriff in Copland, einem Städtchen für Cops und deren Familien, reißt er ab. Als Internal Affairs Agent Tilton einen verschwundenen Polizisten aufspüren will, der 2 Schwarze auf dem Gewissen hat, muss Heflin sich zwischen Loyalität und Wahrheit entscheiden, denn Copland wurde von der Mafia finanziert. Oh, das ist aber ein sehr oberflächlicher Text, der sich darum bemüht, auch ja überhaupt nichts zu spoilen. Finde ich gut, weil darum, also ja. ganz oberflächlich geht's wirklich darum, das ist so die Oberstory, aber eigentlich das Interessante ist ja, dass du das Ganze, den Hintergrund der ganzen Charaktere mitbekommst. Und da können wir eigentlich da anschließen, wo was du gerade erzählt hast, diese Figur von Freddy, die für mich absolut jetzt meine Lieblingsfigur hinter Rocky ist, wo auch absolut eine Verbindung besteht. Also Freddy Heflin ist
das,
Rocky mit einer Polizeimarke, der nur im Grunde zu Rocky anfängt oder schon lange damit hadert, seine Hoffnung aufzugeben. Wo ein Rocky alle anderen pusht, immer weiterzumachen, für sich einzustehen, ist Heflin als er diese Frau gerettet hat, war er im Grunde Rocky. Und jetzt mittlerweile, 20 Jahre später, das sagt er ja selber, das ist auch der mit der traurigste Spruch, den er da raushaut in dem Film. Er sagt ja, der Charakter, die Stadt hat mich halt so verändert, dass wenn heute mir dasselbe passieren würde und ich würde wieder sehen, wie ein Auto in den Fluss springt, ich würde nachdenken und ich würde nicht nachspringen, obwohl es das Beste ist, was mir im Leben passiert ist.
Wie schlimm ist das denn?
Und das ist so, das heißt einfach, dass du für dich selber mit dem Leben, mit deiner Hoffnung an das Gute im Leben und an die Hoffnung, dass du für dich noch dein Glück finden kannst, einfach aufgegeben hast. Und das ist so, weil er muss ja auch Scheiße fressen, weil er wir haben ja erwähnt, es gibt diese Polizistenkommune und da gibt's auch quasi den Schirmherrn, gespielt von Harvey Keitel, wo du schon von
Ray,
wo du schon von Anfang an merkst, dass der auf jeden Fall Kacke am Hacken hat. Und die ganzen Leute im Grunde wie eine kleine Mafia da um sich schart und treibt. Und er checkt ja die ganzen Jahre nicht, dieser Ray. Der hat ihm ja quasi den Job gegeben, der hat ihm quasi die Sicherheit des Jobs gegeben, er sagt, dass er ihm vertraut, er lässt ihn auch überall so ein bisschen reinblicken und so, er macht für ihn Partys und so. Und natürlich hat Ray ihn ganz speziell einfach nur ausgewählt, weil er weiß, Freddy ist ein sehr einfacher Charakter, den man hin und her schubsen kann. Und nur deswegen hat er ihm das alles gemacht, der hält ihn an der Leine. Und das muss er halt über diesen Film überhaupt erst verstehen. Und da merkst du halt, das ist ein Charakter, der nie groß Freunde haben konnte oder hatte. Und wo du merkst, die guten Leute, die mögen ihn da eigentlich total. Aber die guten Leute sind in der Unterzahl in Copland.
Ich finde spannend, dass Freddy sich mit dem so abfindet irgendwie, dass er einfach sein Leben vorwärts lebt. Jeden Tag steht er auf, macht wohl einen guten Job, hält seine Straßen sauber, kümmert sich um den Abfalleimer, der im falschen falschen Hauseingang steht quasi. Ja. Und ich find's immer so tragisch, wenn er das dann auch erzählt.
Oh ja.
Wenn er quasi den großen Jungs erzählt, ja, ich habe jetzt gerade das und das gemacht. Und das ist jetzt, und jetzt wird's spannend. Je älter ich werde, und ich bin ja noch nicht alt, ich bin 38 Jahre alt, desto mehr sehe ich Gemeinsamkeiten mit Freddy.
Komplett, bin ich ganz genauso.
Ich weiß nicht, je nachdem, was für einem Umfeld man arbeitet, aber ich arbeite auch mit Leuten zusammen, die wirklich hoch studiert sind. Da reden wir von Doktortiteln ohne Ende und dann komme einfach mal ich, der eine kommerzielle Ausbildung genossen hat. Und ich habe andere Dinge auf Arbeit zu erledigen als diese Leute. Mhm. Das heißt, ich habe auch meine Probleme, die dann aber vielleicht sich für die eher so anfühlen wie für den Ray, wenn der Freddy mit der Müllabfuhr zu tun hat. Mhm. Und ich habe diesen Film jetzt, als ich ihn vor ein paar Tagen gesehen habe, mich zum ersten Mal so identifiziert können mit fucking Freddy. Aber der Unterschied ist, mir geht's verdammt gut. Und ich habe Freude am Leben.
Ja.
Ich habe immer Freude, ich hab meine Hobbys, mir geht's richtig gut. Freddy geht's nicht gut. Der leidet unter der Situation und kann halt auch nichts dagegen machen irgendwie. Er hat's akzeptiert, er ist abgeschaltet, er lebt vor sich hin und da hätte ich sogar gern noch viel mehr von seinem Leben gesehen.
Ja.
Wie der vor sich hin vegetiert. Hätte ich gern noch mehr gesehen.
Genau, weil du siehst ja, dass er, also ich habe den Director's Cut gesehen, muss man sagen. Es gibt zwei verschiedenste Fassungen. Die eine, die Kinofassung, die geht 105 Minuten und der Director's Cut geht nochmal 10 Minuten länger. Und da sind so sehr viele Einschübe nochmal aus dem Alltag. Ich finde den Director's Cut auf jeden Fall sehr viel besser, weil auch die Schnitte dann auf einmal nicht mehr so hart sind und die Übergänge sind einfach besser und es funktioniert alles ein bisschen mehr. Und da siehst du, er wacht morgens auf da mit seinem dicken Bäuchlein.
Er ist gar nicht so schlimm. Er ist ein stattlicher Mann. Er ist nicht einfach nur ein fetter Klops. Er ist einfach ein stattlicher Mann.
Ja, gebe ich zu.
Seagal ist einiges fetter.
Ja, ich will auch nicht von dick oder fett reden. Ich bin bloß immer.
Ist auch ein kräftiger
Typ. Genau, ich bin halt bloß immer in einem Umfeld, wo halt alle immer Sport machen und sich, weißt du, und da ist es schon, wo ich sagen würde. Aber sage ich auch, er ist Mann. Ich sage auch, er ist normal männlich. Ich finde auch nicht, es sieht bloß so komisch aus, weil man Stallone über Jahre anders kennt. Es ist von, er ist überdefiniert zu. Er darf auch mal ein menschlicher Mann sein. So.
Ja, richtig.
So
richtig.
Ungefähr. Aber ich finde die Szene, wie sie inszeniert ist, einfach auch toll, wo du denkst, ey, wenn ihr meine Plauze zeigt, dann aber auch richtig. So die Art. Fand ich sehr sympathisch. Und du siehst ja auch, dass er hat wirklich Freunde? Das ist das Ding. Wo ich sagen würde, also er hat Leute, die ihn mögen, und die ihn auch unterstützen würden, wie die Dame, in die er natürlich heimlich verliebt ist, die er gerettet hat, und auch Noah Emmerich, sein Hilfs-Sheriff, die mögen ihn, die würden ihm auch helfen. Aber einen wirklichen Freund in der Not, eine tiefer gehende Freundschaft, die siehst du ja im Grunde nur bei Ray Liotta,
Ja.
Und das ist ja eine Person, mit der er sich aber eigentlich nicht rumtreiben sollte. Weil so toll er ist, du merkst, der bringt auch halt viel Probleme mit sich. Über die er ja, schon wieder hinweggucken muss.
Wäre eine sehr ungleiche Freundschaft, wenn es eine werden würde.
Ja.
Aber vielleicht haben wir einfach diese Freunde nicht gesehen, weil sie einfach nicht im Film jetzt existieren. Vielleicht wären sie ja da gewesen, wäre die Story noch ein bisschen größer gewesen. Wäre es ein fünfteiliger TV-Film gewesen.
Glaube ich nicht, weil dann hätte der Film das dir zeigt. Weil der Film ja sehr auf Charakter ausgelegt ist. Dann hätte man immer gesehen, wie er am, weiß ich nicht, irgendwelche Karten spielt mit irgendwelchen alten Freunden, so, weißt du. Aber gab's ja nichts.
Aber es hätte ja auch die Figur ein bisschen aufgeweicht, das Freunde zu zeigen.
Ja, komplett. Ja, das stimmt auch.
Du wirst ja den kaputten, einsamen Typen sehen.
Und
der kein Held ist.
Also für mich ist er ein absoluter Held.
Doch, ist ein Held. Er ist natürlich ein Held.
Komplett.
Aber er ist nicht der, er ist ein Anti-Held. Er ist kein typischer, mega macho, geiler Spruch auf den Lippen Typ.
Da müsste man jetzt Held definieren, ne? Also für mich ist er genau der Held, wie ich Held definiere. Weil so ein Saubermann-Image jetzt wie so ein Rambo oder sowas, er ist für mich ein realistischer Held. Er ist für mich kein comic-esker Filmheld, sondern er ist sich um Realismus bemüht. Und kommen wir, genau, in dieser Welt leben wir halt und dann siehst du, wie ein junger Polizist, der nebenbei auch noch der Neffe ist von Oberhaupt Ray, auf der recht betrunken nach einer Party auf einer Brücke fährt und da kommen dann so auch noch ein paar Schwarze in einem Sportauto vorbei, die ihn so anranzen und er meint, eine Waffe gesehen zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Situation hätte ich meine Waffe auch gezogen, weil das, was er...
Ich war bei ihm.
Komplett. Man sieht, ich hätte vielleicht erkannt, wenn du ja auch geschult darin bist, es ist keine normale Waffe. Für mich hätte das in der Sekunde ausgesehen wie eine Hochdruckwaffe oder irgendwie sowas.
Ja, richtig. Aber da war ein Lauf, habe ich gesehen.
Komplett. Und er zieht seine Waffe, schießt und durch einen unglücklichen Zufall, er hat auf die geschossen, trifft er schießt beide. Auf einmal ist Chaos auf der Brücke, weil Polizei und Notfall ist natürlich alle sofort da. Das passiert ja da ganz schnell. Und die sehen, scheiße, da ist keine Waffe. Und wir haben ja auch noch zwei Schwarze erschossen. Das kann mächtig nach hinten losgehen, weil gerade der erschossen hat, auch eigentlich als Held in den Nachrichten galt, weil er mal drei schwarze Babys gerettet hat. Wo sie, und da merkst du schon, in diesen kleinen Dialogen, und da ist Copland ganz groß, der ist in jedem, kein Dialog ist verschenkter Dialog. Wenn die Typen schon zu ihm ankommen und sagen, ey, du bist hier der Babyretter Beveridge, komm, wie viele Babys hast du gerettet? 6! Und du hörst, wie er im Hintergrund leise, nein, es waren nur 3. Und du merkst schon, wie alle so übertreiben wollen, wie sie alle Helden sind, weißt du, so kleine Sachen, wo du merkst, ach, so funktioniert da diese Welt. Und ja, und dann jubeln die halt eine Waffe unter. Hätte funktionieren können, wenn man nicht den zweiten, ey, für mich der zweite Held des Films, Dings da hätte. Den Krankenwagenfahrer da.
Und jetzt muss ich kurz anwerfen. Die beiden Typen, die beiden Rettungssanitäter.
Ja.
Gespielt von Paul Calderon. Und ich schaue mit meiner Freundin gerade die TV-Serie Bosch. Mhm. Und da spielt er auch einen Inspektor, halt jetzt 20 Jahre später, gealtert. Aber er hat dieses markante, diese Beule neben der Nase. Ja. Die ist einfach, ist das der gleiche? Und geil gespielt und sein Partner wurde gespielt von, und jetzt wirst du die Augen verdrehen, das ist Victor Williams. Das ist Deacon Palmer in King of Queens. Ich liebe Deacon, der beste Freund von Doug Heffernan. Großartig.
Kenn ich
den Film. Ja, natürlich kennst du ihn nicht, du bist kein Comedy-Freund. Aber ich kenne ihn, ich habe mich so gefreut, Deacon zu sehen und Paul Calderon. Und sieht man einfach,
cool.
Das sind die 90er. Die 90er haben es immer wieder fertiggebracht, Filme so geil zu besetzen, dass du noch die kleinste 5-Sekunden-Nebenrolle einfach irgendwoher noch kennst.
Was aber,
das habe ich heute nicht mehr so.
Was aber auch so ein Ding von James Mangold ist, ne? Dass der selbst in den kleinsten Nebenrollen, jeder, der mal auch nur einen Satz sagt, lässt der einem Schauspieler spielen, der irgendwie bekannt ist. Also es ist krass. Und jedenfalls genau die beiden mag ich total, weil der schwarze Sanitäter sagt sofort, ey, was soll der Scheiße? Ihr habt die Waffe doch untergejubelt. Und nimmt dem sogar noch diese Fake-Waffe, sag ich's jetzt mal, nimmt die und schmeißt die von der Brücke. Und sagt mal, und, was willst du jetzt machen? So, und in dem Moment hat dieser Typ einfach mal alles ins Rollen gebracht, weil die mussten sich ganz schnell was einfallen lassen. Ray sagt auf einmal, ey, Babbage ist von der, also der die erschossen hat, ist von der Brücke gesprungen, was natürlich nicht stimmt. Und auf einmal bricht dieses Verwirrspiel aus, diese anfängliche Verschwörung, die aus einer spontanen Idee, die vielleicht war gar nicht mal so doof gedacht, weil wahrscheinlich hat so eine Scheiße schon öfter funktioniert, sagen sie ja auch. So, die haben ja auch Geschichten, die 10, 20 Jahre zurückreichen, wo sie dauernd so eine Scheiße gemacht haben. Aber da fängt es schon an zu bröckeln, weil es gibt ein, zwei Personen, die dann halt schon sagen, ey, so einfach nicht mit uns.
Ja.
Und da fängt es an.
Jetzt muss ich noch kurz sagen, dass James Mangold die Story auch selbst geschrieben hat.
Supergeil.
Das ist seine Story.
Supergeil, ne? Also ganz ehrlich, da halt ein Kniefall. Also ich habe ja selber mit Drehbüchern zu tun, schreibe jetzt nicht jeden Tag Drehbücher oder so, aber ich habe meine zwei, drei Drehbücher geschrieben, gerade Kurzfilm, bla 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 bla. Also dieses Drehbuch will ich lesen. Also das ist, da ist so absolut kein Fett an diesem Drehbuch. Nix. Also wenn er das genauso Seite für Seite umgesetzt hat, es ist der Wahnsinn. Und ich weiß ja nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll mit meinen Lobhudeleien. Ich würde, glaube ich, dann gern zu Robert De Niro, glaube ich, kommen.
Gerne.
Lass ich dir, ich habe jetzt sehr, sehr lange geredet, ich lass dir gerne.
Ja, du bist hier, um zu sprechen. Ich wusste, ich hole einen größeren Labersack als Sergej und das will was heißen. Das will was heißen.
Aber ich möchte ja nicht den anderen Part unterbrechen oder ihm seine Ergüsse wegnehmen.
Müssen wir mal über Robert De Niro sprechen. Robert fucking De Niro, der hatte in den 90er Jahren eine wunderbare Zeit, oder?
Ja.
Ich erinnere jetzt mal ganz, ganz gerne an einen meiner absoluten Lieblingsfilme, und zwar Cape Fear 1991. Wir haben auch Goodfellas, mein anderer Lieblingsfilm, 1990. Dann haben wir Casino, stell dir das mal was hast du für 7 Jahre von den 90er Jahren hinter dir vor, Copland? Du hast Casino gemacht. Du hast im gleichen Jahr, 1995, hast du noch Heat, eigentlich mein zweitliebster Film, hinter Casablanca. Du hast fucking Heat. Danach hat er The Fan gemacht, den ich auch sehr mag. Er war spontan Nachkommen Jackie Brown. Der hat einen riesen Robert De Niro hat das geilste Filmjahrzehnt vielleicht aller Zeiten hinter sich, das ein Schauspieler haben kann.
Es ist der Wahnsinn. Ich bin ja auch einer der wenigen, der überhaupt kein Problem da hat, hat mit seiner derzeitigen Vita, wo er sich auf Komödien spezialisiert und so und nebenbei mal hier für Netflix vielleicht mit Scorsese wieder dreht. Weil der hat sich das einfach mal verdient, sich zurückzulehnen und sein Gesicht in
alles. Dieser Mann hat sich alles verdient.
Ja, und da
Der Irishman, muss ich noch sagen, war ein richtig guter Film.
Ja, na klar.
Sehr genossen.
Na klar. Sehr genossen. Auch wenn ich sagen muss, dass Al Pacino die dankbarere Rolle hat und ihn ein bisschen an die Wand spielen durfte, was aber an der Rolle lag.
Klar.
Und ich sag ja auch, ich habe letztens das Fazit gebracht, dass der Mann sich das verdient hat, in seinem erhabenen Alter sein Gesicht in Aubrey Plazas Titten zu drücken. Das hat er sich einfach verdient und dann hab ich darüber zu lachen, weil am Anfang des Films sehe ich trotzdem noch, wie er seine 5 bis 10 Klimmzüge macht. So, weißt du? Also, und er hängt sich rein und er macht und ich finde ihn teilweise in den Komödien wirklich, wirklich witzig.
Ja.
Und ich finde das völlig okay. Also diesem Mann zu unterstellen, da hört ja manchmal dann raus, so wie sie über Bruce Willis reden, na, der macht ja jetzt nur noch Scheiße und wie der Pacino, blablabla. Wo ich sage, Alter, wenn ihr so eine Aussage habt, dann habt ihr entweder die ganze Vita von seinen Filmen nicht gesehen oder ihr beschäftigt euch nicht mit dem großen Ganzen. Auch ein Pacino, der zwischendurch 2, 3 richtig geile Filme abgeliefert hat, die nur kein Schwein kennt. Von daher.
Inside Man,
der ist ja. Wie hieß der andere hier? Al Pacino. Red du mal kurz über seine Rolle in Copland.
In Copland? Das ist aber nicht.
Nee, ich meine jetzt De Niro.
De Niro, also De Niro, nochmals, kommt gerade von High-Paid-Rollen, hat sich jenes der Awards abgeholt, die es gab, hat sich sowas von Kritikerlob abgeholt und hat dann wohl auch dieses Drehbuch in die Hände bekommen. Und da muss man noch kurz sagen, dass alle Schauspieler in diesem Film zum absoluten Minimumlohn gearbeitet haben. Mhm. Das ist vorgeschrieben von dieser Schauspielergesellschaft. Ich weiß nicht genau, wie hoch das war, aber sonst wäre dieses Werk nicht entstanden. Denn das Budget wäre einfach nicht da gewesen. Das ganze Budget für den Film betrug, glaube ich, 15 Millionen, wenn ich recht habe. Sowas würden allein schon wohl De Niro zur Hälfte auffressen.
Ja, zu der Zeit auf jeden Fall.
Zu der Zeit auf jeden Fall. Und die kamen alle da rein. Klar, dann teilweise auch in kleineren Rollen, aber doch nicht so klein, dass sie nur einen Tag am Set waren. Also De Niro hatte seine Tage, aber großartig. Er halt Internal Affairs Typ, der dieses Kaff im Auge hat. Sein Problem einfach, er hat in New Jersey als Polizeibeamter aus New York keine Befugnisse. Wer aber Befugnisse hätte, wäre Freddy, da ist nämlich der Sheriff in diesem Garrison. Also versucht er mit Freddy zu sprechen, hey, dein Kaff, das ist ja, du versuchst die Straßen sauber zu halten, aber du weißt genau, alles ist nicht so sauber, wie es ist. Und ich mochte diesen so einfachen Dialog auch sehr, als Freddy so am Tisch saß und sagt, hey Sheriff, ich halte hier die Straßen sauber und hey, alles ist gut, es sind die Guten hier.
Ich finde den, und da siehst du mal, was das für Schauspieler sind und was das für ein Regisseur ist. Robert De Niro, seine Figur hier, wie heißt der nochmal?
Mo Tilton.
Der kommt ja zu Freddy rein und ist richtig freundlich und in diesem Sinne, wie er will den jetzt so einspannen, er will, hey, komm hier, er ist auch ernsthaft nett und so, er sagt, pass auf, wir müssen mal reden, hier stimmt so einiges nicht. Und dann siehst du, wie nebenbei der Kollege von ihm ein Fotoalbum aufmacht und in dem Moment sieht halt, dass Robert De Niro, Tilton sieht denn, dass Freddy auch befreundet ist mit Ray, dem er ja an Karren pissen will. Und ab dem Moment, es wird weder auf der Tonspur, es wird weder im Dialog, es kommt kein Kameraschnitt, der das nochmal besonders zeigt, dass er jetzt seine Meinung irgendwie ändern muss. Du merkst einfach, wie seine Stimme einfach anders funktioniert. Ab dem Moment, wo er weiß, der ist mit Ray befreundet. Und ab dem Moment werden die...
Ganz subtiler Change.
Ja. Genau, seine Sätze werden kürzer, er setzt sich auf einmal viel strenger hin und er redet mit ihm ganz anders. Aber nicht so von wegen, dass du jetzt als Zuschauer unbedingt merkst, oh, jetzt will er ihn aber auch ankommen, sondern, ey, das ist so subtil. Und da merkst du, Alter, Mangold, du geiler Ficker. Also, und ist er denn auch so, dass er sofort ja nicht mehr groß mit ihm reden will, sondern er gibt ihm nicht mal die Karte, sondern er geht dann nur einfach raus, weil er für sich selber schon entschieden hat, er brauche gar nicht weiterreden, weil wenn er mit dem befreundet ist, was soll der Kram? Er gibt ihm jetzt einmal noch die Chance zu sehen, was hier nicht funktioniert. Und dann geht er wieder raus, weil der macht den Job lange genug, um zu wissen, okay. Und du merkst der Freddy-Figur an, dass der nichts von dieser ganzen subtilen Art und Weise, diese psychologische Kriegsführung, die da gerade stattgefunden hat, der kriegt überhaupt davon ja nichts mit.
Nee, der Freddy ist doch zu simpel gestrickt dafür.
Ja, da kommt wieder Rocky durch.
Das ist schon krass, dass dieser Freddy dann Sheriff dieses Ortes ist, obwohl er, der IQ ist nicht so hoch. Wird ganz böse gesagt. Oder ist es eine Fehlinterpretation? Er ist ein bisschen dumm.
Ja, ich glaube, jetzt kommen wir wieder in den Sprachterminus. Aber ich glaube, er hat eine große emotionale Intelligenz. Ich glaube, er ist sehr empathisch, was sehr wichtig für den Job ist. Und ich glaube, für mich, für meine persönliche Meinung, ist diese Intelligenz auch wichtiger im normalen Alltag. Allerdings, ja, allerdings brauchst du für einen Job, wo du auch eine körperliche Finesse brauchst. Du musst Sachen verbinden können. Du willst ja Verbrechen aufklären. Das ist ja wie Rätsel lösen. Ja, da kommst du mit einer emotionalen Intelligenz nicht weiter. Und die hat er denn nicht. Er hat keine rationale Intelligenz. Er kann Sachen nicht verbinden. Vor allem ist er sehr naiv, was sein größtes Problem ist. Er sieht die böse Welt. Er sieht sie. Aber was er sieht, ist den bösen Zuckerguss obendrauf. Er sieht den ganzen schön. Moloch sieht er nicht. Und ihm müssen halt die Augen geöffnet werden. Und die werden ihm halt geöffnet. Und was ich sehr schön finde, ist, dass ihm die nicht geöffnet werden durch einen Schlag, der passiert, sondern nach und nach. Also sein Kopf fängt nach und nach an, selber nachzudenken. Und was ich sehr schön finde, ist, dass als er für sich entschieden hat, okay, der Zustand, der hier gerade herrscht, der ist falsch, weil ich irgendwas hab hängen lassen, weil ich was nicht mitbekommen habe. Und er denn ins Four Aces geht, in diese Bar, wo sich die ganzen Cops immer treffen. Und selbst dann noch zu Ray geht und sagt, du, pass mal auf, ich werde morgen um 6 Uhr früh was ändern. Ich gebe dir die Chance, mit mir zu kommen. Da merkst du, okay, es ist der richtige Weg. Leider, leider bist du immer noch zu naiv gerade.
und das hat mich eigentlich genervt.
Ich hab total
verstanden, worum es passiert. Wir brauchen ja ein gutes Finale. Aber warum hätte Freddy, und wir greifen jetzt ja brutal vor, warum wäre er nicht einfach mit dem Typen absolut inkognito nach New York gegangen und der Film wäre fertig gewesen und ein Highlight und alles so, hä?
Weil er sagt, er ist sehr loyal.
Auch Ray gegenüber.
Genau, er ist sehr loyal Ray gegenüber, weil er immer noch sieht, weil man muss ja auch mal, so eklig das klingt, Ray, der Ober... Arschloch, Polizeichef, Mafia quasi, Mafia-Polizisten-Oberhaupt da, der hat ihm wirklich diesen Job gegeben. Und dank Ray, ich meine, so funktionieren diese Strukturen ja, dank Ray würde sich auch nie jemand an Freddy vergreifen, weil er diese Figur, die er hin und her schubsen kann, auch braucht. Und nie würde jemand ihn anfassen. Und in dem Moment weiß Freddy das auch und weiß, wie scheiße das eigentlich ist, weiß aber auch, glaube ich, gleichzeitig, so eklig das klingt, hat er ihm dadurch auch ein bisschen was zu verdanken. Wer weiß, wo er gelandet wäre mit seinem Intelligenzquotienten, mit seinem Hörfehler. Ey, vielleicht würde er irgendwo noch trauriger an irgendeinem Kassenband hängen und das seit 30 Jahren und oder wäre vielleicht... Ja, genau. Ja. Und wäre vielleicht wirklich, hätte gar nicht diese sozialen Kontakte und so. Man kann es so leicht erzählen, dass da viel Scheiße passiert ist. Aber diese Scheiße hat für ihn runtergebrochen auch ein paar positive Aspekte gehabt. Deswegen verstehe ich das schon. Und er ist leider so naiv, dass er wirklich da noch hingeht. Und du weißt ab Moment 1, okay, ey, das nimmt kein gutes Ende.
Man, das ist ja dann wirklich dann so wie im Wilden Westen, wenn du genau weißt, im Sheriffsbüro ist der Gefangene und der Lynchmob kommt jetzt
komplett
gleich quasi.
Genau.
Und du hast die 2, 3 Sheriffs und einer geht dann noch nach Hause. Und ja. Das hatte schon was irgendwie auch Skurriles.
Aber kann ich total verstehen. Ich möchte auch sagen, wenn ich eine schwangere Frau zu Hause hätte, wäre ich in dieser Situation, klar, hätte ich Freddy auch irgendwas geraten, dass er es sein lassen soll. Und ich hätte auch gesagt, nee, ich gehe auch nach Hause. Ich muss hier nicht den Helden spielen. Und wir sind hier in einer realistischen Welt und du wirst es höchstwahrscheinlich nicht überleben. Wir reden jetzt schon vom Ende. Wir müssen mal sagen, dieser Typ, der denn halt der Neffe, der von der Brücke hier gesprungen ist, der versteckt sich natürlich bei Ray und Ray entscheidet sich irgendwann, weil er sagt, okay, der Plan ist irgendwie nicht aufgegangen, wir müssen ihn jetzt wirklich umbringen. Und dit versemmeln die auch noch, so dass dieser Typ fliehen kann und alle sind, das Problem ist, dass durch dieses Problem alte, 20 Jahre alte Probleme wahrscheinlich auch aufgeklärt werden würden, weil da jetzt anfangen Leute zu schnüffeln.
Und ich fand übrigens, der Superboy hieß er, Superboy war Spitzname.
Michael Rappaport.
Michael Rappaport ist der Darsteller, wunderbarer Darsteller. Ich kannte ihn, glaube ich, schon aus Metro.
Metro.
Mhm. Und später hat er noch mit Schwarzenegger was Six Day gemacht, keine Ahnung. Ein guter Typ, auch im realen Leben, einer der, vor allem jetzt im letzten Jahr, hat der über Corona-Leugner geschimpft, das war ja herrlich. Und er macht das auch hier sehr gut. Und der Mordversuch an Superboy war ja in einem Scorsese-Film.
Ja.
Wäre der zerstückelt worden und irgendwo verscharrt im Wald?
Konnten sie ja nicht, hier das ist ja das Problem. Die mussten ihn ja ertränken, weil er angeblich von der Brücke gesprungen ist.
Und ich fand's gut eben, dass es dann auch missglückt ist, dass es dann so, ja, wie soll ich sagen?
Auch die Auflösung.
Die hätten ihm auch kurz in die Fresse hauen können, rein theoretisch. Die hätten denken müssen, der hat eine Waffe dabei.
Nee, ich glaube, das Problem ist ja, die wissen, selbst dieser Mord wird jetzt heikel, weil er muss von großer Höhe aufs Wasser aufgeschlagen sein, er muss ertränkt worden sein und das müssen die irgendwie alles schaffen mit einem Mord. Das heißt, okay, wir ertränken ihn erstmal. Wahrscheinlich wäre die Leiche, wäre der sofort tot gewesen, hätten sie ihn danach wahrscheinlich sofort zu der Brücke gefahren und hätten ihn da runtergeschmissen, damit wirklich irgendwie alles passt. Und ich glaube, dass er diese Waffe bei hat. Das ist auch so ein Punkt, der mich ein bisschen stört. Das sind alles Cops, die haben alle Waffen bei, das ist Amerika. Ja. Und was ich aber mag, ist, wie die Szene aufgelöst wird. Die wollen ihn ertränken und du könntest das natürlich jetzt dramatisch, könntest du das irgendwie inszenieren. Oh Gott, du siehst, wie er irgendwie noch eine Waffe hat. Er probiert dauernd danach zu greifen, aber das lässt Mangold völlig weg. Du siehst einfach auf einmal, wie heißt der spätere Regisseur? Arschlochfreund von
Peter Berg.
Peter Berg, wie Peter Berg noch in einen, noch als jung, noch als Schauspieler, nicht als Regisseur, einfach draußen ist und er hört einen Schuss. Das heißt, Mangold schafft es, sich aus der Affäre zu ziehen, wie der Typ jetzt bitte an seine Waffe gekommen ist, obwohl sie mit beiden Händen und Kopf darunter stuken. Sondern er macht einfach einen Schnitt, ein anderer hört den Schuss und du siehst einfach nicht, wie er angreift. Er hat die Waffe auf einmal in der Hand und das finde ich sehr schön, weil sonst hätte ich nicht abgekauft, wie drei Leute das nicht schaffen, zwei Hände und einen Kopf unter Wasser zu halten. Und das sind so kleine Kniffe, die wird er sich dabei wahrscheinlich auch gefragt haben. Und das ist geil. Und er rennt dann weg und du denkst dir, oh scheiße, jetzt ist die Kacke richtig am Dampf. Jeder sucht dieser Typ und finde ich geil.
Er ist großartig, ist großartig und nochmals hier großartig gespielt. Müssen wir auch erwähnen, dass da an Seite von Ray noch ein wunderbarer Darsteller agiert, nämlich
Robert Patrick, Alter.
Robert Patrick.
Robert
müssten Patrick, wir sagen.
Der es geschafft hat, für mich endlich mittlerweile aus seiner, ja, er ist nur der T-1000. Nein, er ist so viel mehr.
Ist auch ein B-Movie-Darsteller. Ist auch der Typ, der Fox Mulder für eine Staffel ersetzt hat.
Waren die zwei Staffeln sogar? Ich mache gerade einen Akte X-Rerun und bin jetzt bei Staffel 2 erst, muss aber leider feststellen, dass die zweite Staffel echt kacke ist.
Wir wollen die auch mal wiederholen. Ja. Robert Patrick hat hier auch, war immer noch als T-1000 in den Köpfen der Menschen bekannt.
Ja, es war 97 war er, natürlich.
97, das war noch so präsent und hat hier mal als richtig als Schauspieler versucht, mit Dialog hinter einem doofen Schnäuzchen versteckt, irgendwie zu agieren. Hat das so gut gemacht. Er ist einfach ein Unsympath vor dem Herrn.
Groß. Ganz groß, als er erschossen wird. Der Schock, dass Freddie Heflin ihn erschießt.
Ja.
Es ist so realistisch. Es ist so ein Unglauben in seinem Blick. Es ist großartig. Also ganz ehrlich, das sind so kleine Sachen. Man lacht so ein bisschen in sich rein, weil man sowas feststellen muss, aber ich habe noch nie jemand so geschockt erschossen gesehen. Etwa so geil.
Und hier Kudos an den Regisseur, denn was ein Schauspieler am Set macht, sind klar Interpretation des Drehbuches, Texte gut können, körperlich gut anwesend sein, aber vor allem Anweisungen vom Regisseur sind das A und O an einem Set, oder?
Wenn der Regisseur solch ein Regisseur ist, ja.
Wenn er so ein Regisseur ist, wenn er einfach sagt, hey, du bist Pacino, De Niro, macht mal, was dir für gut empfindet und das wird geil sein, was De Niro ja auch hier in diesem Film gemacht hat, mit der Sandwich-Szene.
Oh, ich glaube ja, aber Mangold, der gibt selbst einem De Niro, der auf jeden Fall Anweisung.
Ja. Aber wenn ich das höre, wie die Darsteller über Mangold sprechen, die haben schon nach seinem ersten Film, den ich nicht kenne, Heavy, die haben so also einen riesen Respekt vor dem gehabt und diese Freude, hey, ich will mit dem arbeiten. Die eine Dame, wie hieß die jetzt noch gleich, die den neuen Sheriff gespielt hat im Ort.
Oh, die Dame aus Good Will Hunting, ne?
Garofalo.
Ist das die aus
Good Will Hunting?
Ist sie das oder sieht die nur genauso aus?
Nee, warte mal. Ist das mit Good Will Hunting? Jetzt muss ich kurz...
Nee, ich glaube, das sind...
Das war nicht Mini Driver.
Ah, nee, genau, die sehen nämlich komplett genauso aus. Mini Driver und die Dame aus Copland sehen für mich genauso aus. Das ist ein Wisch.
Aber die ist toll, ich mag die hier sehr, die ist toll.
Ja.
Auch in anderen Rollen, die mir gerade, weiß nicht mehr, woher ich sie genau kenne, aber ich kenne sie und ich finde die toll. Und was wollte ich sagen?
Warst gerade, wie gerne die mit dem Regisseur zusammenarbeiten. Da warst du gerade.
Die hat eigentlich gesagt, ich habe das Skript, ich habe vom Film gehört, mein Agent hat mich, glaube ich, angerufen, so hat sie es, glaube ich, erzählt. Und ich habe kein Interesse. Und dann hat er gesagt, es ist ein Skript von James Mangold. Oh, ich sag zu.
Ja.
Bin dabei.
Absolut.
Klar, der Titel Copland ist ja nicht, ja, kann ja.
Kann alles sein. Ey, wer weiß, wer öfter mal Skripts oder so, wie die Schauspieler Skripts lesen und so, die haben ja auch Scriptreader und so, die das erstmal vorlesen und bla bla bla, bis die überhaupt mal wirklich was lesen und so, da verhält ein jetzt. Aber heutzutage, ich glaube, da sagst du sofort, Mangold ist mittlerweile, der ist ja auch noch jung, das ist ja das Krasse. Und jeder sagt, dass der, wir hatten den Vergleich gezogen zu Eastwood gezogen, der ja auch, der weiß genau, was er will. Da gibt's kein vielleicht machen wir das so, sondern nee, das steht und wir drehen's nur noch ab und fertig und der weiß genau, was er will. Und da gibt's keine, wir machen davon jetzt noch 5-6 Mal einen Shot, bis wir alle sind, nee, der macht 2-3 und dann ist das höchstens im Kasten. Und so eine Art von Professionalität und dann so eine Filme auf die Beine stellen, das ist halt Wahnsinn. So, das ist, und du guck dir seine Filme an, also ich sag immer noch, der hat 2 okaye Filme gemacht, alle anderen sind großartig. Ich finde Night and Day und Kate and Leopold, die völlig okaye Filme sind, wo ich aber nie gedacht hätte, dass das Mangold-Material ist. Alle anderen Filme sind halt, wo du denkst, alter Schwede, geht's noch? Wann kommt denn bei dir eigentlich mal ein Flop? So.
Also darunter sind auch noch Filme wie Girl Interrupted, den ich damals
auch fand.
Identity im 2003
John Cusack. Wieder Ray Liotta.
Stimmt. Und Liotta scheint bei dem ja gut abzugehen.
Also Alter, ey.
Große Liebe.
Ja.
310 to Yuma, das geile Remake mit Christian Bale, ist großartiges Finale, auch sonst ein toller Film.
Ey, so geil, ja.
Dann hat er noch 2-mal Comicfilm gemacht, nämlich Wolverine und Logan.
Wolverine, ey, der Director's Cut, großartig.
Und Le Mans.
Ey, ohne Scheiß, ne? Le Mans im Kino, der hat mir so den Draht aus der Mütze gepfeffert. Ey, wenn da die... Ich
hab den erst auf Blu-ray gesehen, ganz ehrlich.
Oh, fuck, ich hab'n... dafür, du hast letztens... vorhin hast du Mad Max erwähnt, den hab ich nicht im Kino gesehen. Fury Road, nicht im Kino gesehen.
Das ist hart, denn das war optisch auf der großen Wand was vom Geist.
Und Le Mans im Kino gesehen, und das war der Moment, da hab ich so 3 Mangold-Filme hintereinander geguckt, das war der Director's Cut von Wolverine, wo ich gesagt habe, mein Gott, was 13 Minuten oder 16 Minuten oder so ausmachen können, ist ja, da habe ich gesagt, okay, ein sehr guter Film. Dann habe ich Logan geguckt und habe gedacht, oh, Leute. Ja gut, und dann kam Le Mans, ich habe gesagt, und der Typ macht jetzt Indiana Jones 4. Ganz ehrlich, wenn ein Steven Spielberg und ein George Lucas sagen, okay, wir wollen uns nicht mehr die Hände verbrennen und die holen einen James Mangold ran, dann weißt du, welche Reputation der Typ gerade in Hollywood genießt.
Und Mangold ist übrigens ja geboren 1963, also er hat noch ein paar sehr, sehr gute Jahre
vor sich, nehme ich an. Ey, wie kann man, da sag ich auch mal, Wichser, ne? Wie kann man so jung so abliefern, ey?
Das ist ja so jung, 58, großartig. Nee, finde ich auch gut. Kannst du mir sagen, was ist eigentlich sein Stil? Denn John Woo wissen wir, Tauben, 2 Pistolen, easy.
Oh,
Tarantino wissen wir, coole Dialoge, Essen, Füße, wissen wir. Was ist Mangold?
Mangold ist für mich Mangold. Jemand, der niemals, es sei denn, er macht Comicfilme, aber selbst in diesen ist er immer bemüht, niemals zu überstilisieren. Er hat immer eine Kantigkeit, er hat immer ein Realismusanspruch, was auch sein Color Grading angeht. Er will realistische Figuren haben, er sorgt in seinen Dialogen immer dafür, dass jede Figur genug Fleisch hat, um ihn zu verstehen. Du wirst bei einem Mangold nie erleben, dass du ein Echauffieren der Figuren hast, wo man sagt, oh, jetzt kommt mal ein cooler Spruch für einen Trailer oder irgend so ein Scheiß, wirst du nie erleben. Er macht einfach Kommerzkino für den erwachsenen, nachdenkenden Filmfreund. Wo ich sage, er ist für mich so jemand wie, hier, wer hat L.A. Confidential gemacht? War das John? Nee, John Madden war das, aber sowas wie L.A. Confidential, kannst du ja nachgucken.
Kannst dir in 3 Sekunden sagen, so ja. Curtis Hansen.
Sowas macht er. Oder, ich sag mal, nimm einem Christopher Nolan die verrückten Sci-Fi-Einfälle, die überbordeten Ideen, die er hat, die Gedankenspielereien, und verfrachtet das einfach in ein mehr realistisches Setting. Und dann hast du einen James Mangold. Und das ist für mich sein Stil. Das ist im Grunde, ey, genau das ist für mich. Ich habe ja, wir haben gestern schon drüber geredet, dass ich eigentlich damit schon spazieren oder spalieren gehe mit der Überlegung, ob James Mangold vielleicht nicht mein Lieblingsregisseur ist. Mhm. Und Kubrick von seinem Thron schubst. Also,
wow.
Weil Kubrick, ja komm, über den brauchen wir nichts sagen. Aber der ist auch schon sehr lange leider nicht mehr da, hat auch nicht so tausende Filme gemacht.
Ja.
Und den muss man für seine Herangehensweise, für seinen Handweg, für seine Vorbereitung, für sein Verständnis lieben als Filmfreund, geht gar nicht anders. Aber ein James Mangold schafft in diese Professionalität einen Anspruch reinzubringen, der deinen Kopf nicht ermüdet. Und das ist der große Unterschied. Ein Kubrick, der ermüdet mich. Es macht Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, aber der fühlt sich trotzdem an, als hättest du gerade eine Physikarbeit mit 1 abgeliefert und willst jetzt trotzdem erstmal runterkommen. Und ein Mangold, der ist so, ach, wartet geil, mal wieder haben wir mal 5 Stunden Sportunterricht gehabt, haben noch ein bisschen was über den Körper gelernt und jetzt komm, lass uns noch ein bisschen an den Strand gehen. Also eher so. Und deswegen, ich liebe James Mangold tatsächlich. Das ist sein Stil, würde ich sagen.
Der Film hatte nicht zwingend Sylvester Stallone in der Rolle des Freddy. Es gab auch andere Kandidaten. Und zwar, ich habe das mal notiert, John Travolta war ein Kandidat.
Oh, wäre eine sehr gute Wahl gewesen.
Ich hätte sogar auch von der Körperlichkeit gut gepasst, denn der war gerade in einer pummeligeren Phase, Face Off, wer sich erinnert. Mhm. Also pummelig heißt auch stattlicher Mann. Nichts irgendwie John Goodman-Style, aber einfach stattlicher Mann.
Ja.
Tom Hanks wurde für die Rolle, kam für die Rolle in Frage.
Auch sehr gut, sehr gut.
Und jetzt kommt die merkwürdigste Möglichkeit, die es gegeben hätte, und da will ich jetzt gerne deine Reaktion sehen. Ich schaue dich jetzt in der Kamera gut an. Tom Cruise.
Nee.
Das hätte einfach nicht.
Weil das Problem ist, welches Tom Cruise ja nun mal hat, auch wenn er uns das durch, wie heißt seine Actionrolle da, wo er zwei Teile, Jack Reacher, auch wenn er uns das durch Jack Reacher weiß machen will, für diese Rolle, und da muss man nun mal realistisch bleiben, ist er zu klein. Er hätte sich anfressen können, ich traue ihm zu, dass er sich hier selber zutraut, auch was anzufressen. Er hätte, glaube ich, keinen Fettsuit genutzt, aber er ist zu klein. Gerade dadurch, dass du einen großen, stattlichen Mann hast, der von Leuten rumgeschubst wird mental, ist
du
das
brauchst
ein
den Bär.
Du brauchst den Bär. Genau. Der ist mir gestern eingefallen, meine Lieblingsrolle, den ich gerne gesehen hätte. Die anderen waren auch gut. Also Travolta hätte ich nicht genommen, weil die Hundeblickfresse von Stallone stärker ist als die von Travolta.
Ja.
Ein Tom Hanks wäre gut gewesen, weil da hätte man gerne gesehen, wie er gegen den Strich agiert hätte. Ja. Aber meine Lieblingsrolle, wenn es nicht Stallone gewesen wäre, wäre für mich Brian Gleason gewesen.
Brian Gleason?
Heißt er Brian? Doch, heißt er Brian Gleason, ne?
Jetzt muss ich selbst kurz Brian Gleason.
Der bei 28 Days Later den Vater spielt oder.
Oh ja, ich verstehe. Alles
Brandon, okay, Brandon Gleason, oder? Kann das sein? Jetzt muss ich sagen, der aus Brücke sehen und sterben.
Ach. Ja, okay, ich weiß, was ist, aber ich weiß nicht mehr, wie.
Ich gucke jetzt Brandon.
Ist so peinlich, hey.
Brandon Gleason.
Brandon Gleason, ja.
Der Ire. Und das wäre so meine Traumbesetzung gewesen für die Rolle ansonsten, wenn Stallone nicht gewesen wäre. Weil der ist ja die Ausgeburt für mich des Papabären.
Ja. Ich habe da mit ihm erst gerade mal einen Film gesehen, wo er so einen Priester spielt, irgendwo in Irland.
Ach, in 3 Tagen bist du tot oder so?
In 3 Tagen bist du tot? Hieß das so, war das so plump?
Ja, wo einer ihm einen Zettel schickt, dass er ihn in 3 Tagen erschießen wird. Genau.
Ja, doch, das ist der, ja, genau. Der hat aber einen besseren Titel im Original.
Also, ja, genau.
Not in 3 days you are dead. Es war was anderes.
Ja, genau.
Aber ist ein guter Typ, ja. Aber wenn du natürlich noch einen Stallone hast, der so völlig nicht für seinen Typus entsprechend agiert.
Ja, nee, ist totaler Marketing-Coup.
Das ist noch viel geiler eigentlich, oder? Aber ganz ehrlich, Tom Hanks darin zu sehen, wäre auch geil gewesen.
Wäre großartig gewesen. Also wenn die Rolle auch natürlich genauso angelegt wäre, dann will ich auch einen Tom Hanks sehen, wie er da gehörlos die Straße blutend mit einer Schrotflinte die Straße halt hochkommt. Dann will ich nichts anderes sehen. Ja. Dann wäre es großartig gewesen. Und ich finde es schade, dass Tom Hanks bisher so eine Rolle immer noch nicht gespielt hat. Aber was willst du machen?
Ja,
leider. Du hast einen Stallone, ey, wir wollen uns ja nicht aufregen, du hast einen Stallone. Wir können ja mal auf Stallone selber und seine Schauspielfähigkeiten in diesem Film mal ein bisschen eingehen. Weil ich muss sagen, ich habe im Original jetzt geguckt. Und wie sagt es am besten mal mehr? Also er ist sehr, sehr gut. Sein Problem ist, dass er umgeben ist von perfekten Schauspielern. Und diesen Schauspielern merkt man nicht an, dass die sich gerade anstrengen müssen. Ein Stallone, nicht immer, nicht in jeder Szene, siehst du an, dass er in diesen Szenen, die er da agieren muss, sich noch nicht so wohl fühlt und sich anstrengen muss. Was er gut macht, aber man merkt's.
Für ihn ist's Arbeit, für die anderen ist natürliche Essenz des Lebens.
Ja, genau.
Ja, ganz, ja, ich weiß, was du meinst.
Also großen Respekt, also gerade die Szene, das finde ich so krass, wo er ja dann doch die Frau, die er liebt, küssen kann, die ihm vorher noch so die Hand ins Gesicht legt, wo ihr halt klar wird, wie sehr dieser Freddy sie eigentlich liebt und ihr auch klar wird, dass es eine realistische Option gewesen wäre, mit ihm vielleicht zusammenzukommen und glücklich zu sein. Allein diese Szene, wie er denn sein Gesicht in ihre Hand so reindrückt. Ich meine, jeder, der mal groß verliebt war und so einen emotionalen Moment hatte, ich hatte das erst vor 4-5 Wochen, da ist mir das, deswegen ist die Szene, hat mich die so berührt, da hatte ich das. Und da habe ich gedacht, mein Gott, er macht das verdammt gut, er nutzt da gerade irgendeine Erinnerung, um das abzuspulen. Und das war schon gut. Und du siehst, wie er trotzdem hadert, weil er natürlich trotzdem keinen Ehebruch begehen will. Also da kommt ja dieser naive Freddy durch.
Ja.
Und du denkst dir selber, du hast je alles hast du verdient, diese Frau jetzt in den Arm zu nehmen, zu küssen. Er wäre gar nicht weitergekommen. Dafür ist er viel zu anständig. Aber mein Gott, hat er sich das verdient. Und du sitzt da und, ach Mann. Naja, aber er macht das Richtige. Er ist ein Held.
Er ist ein Held, ja, er ist ein Held. Nicht der typische Held.
Nee.
Ein Held ohne Cape.
Und, ey, jetzt sag mal was ganz anderes. Wie blöd kann man eigentlich sein, um heimlich die Frau von Harvey Keitel zu bürsten?
Ja, das ist aber schon, ja. Okay, das ist ein geiler Punkt, ja, also, da, ja.
Vor allem in der Rolle eines Peter Burks, der erstens muss ich, also da kann man mehrere sagen, er ist in dem Film jetzt, seine Filmrolle, ist er ein absoluter Assi-Spast-Idiot-Prollo vor dem Herrn. Er ist, muss ich auch sagen, rein von der Optik würde ich Harvey Keitel als Frau wahrscheinlich vorziehen, allein weil der die Macht hat, der strahlt was Erhabenes aus. Du weißt, der ist 2 Köpfe kleiner als so manche und er macht die trotzdem fertig. Er ist eine Type. Und dann kommt, lass ich mich doch nicht von einem daherlaufenden, alkoholkranken Peter Burke durchnageln. Also ganz ehrlich. So, ich meine, die Frau finde ich super gespielt. Die bildet
wie alle.
Ey, die bildet so zusammen mit Harvey Keitel auf einmal durch sie so eine Art White Trash Attitüde.
Ja.
Was ich absolut toll finde und die hat trotzdem, die wirkt so wie so ein alternder Filmstar, als wäre sie vor 20 Jahren mal die geilste gewesen und irgendwas schimmert da immer noch durch bei ihr. Und das finde ich super. Also die macht das auch total toll, du merkst, die hat sich ihr Hirn auch ganz schön weggesoffen, aber da schimmert Exotische noch durch bei der. Und auch wie sie da, ach, die hat auch eine super Rolle, wie sie Rapperport da den Drink auch gibt. Komm, trink das jetzt. Großartig. Aber so blöd zu sein, um von Ray die Frau heimlich zu ficken. Also da merkst du denn, egal, selbst wenn die ganze Nebenhandlung es nicht gegeben hätte, der hätte nicht lange überlebt.
Ja.
Also, naja.
Und,
Was hältst du eigentlich von Peter Burke, wo wir schon mal bei ihm sind? Lieber als Schauspieler oder lieber als Regisseur?
Okay, jetzt muss ich einfach, um noch einmal das komplett präsent zu haben, was hat der Gute nochmals alles gemacht, dass ich da jetzt nichts vergesse?
Der hat The Rundown mit The Rock gemacht. Welcome to the Jungle hat er gemacht.
Er hat auch Master and Commander gemacht, oder?
Nee, das war nicht Peter Burke.
Bist du sicher?
Peter Burke hat den Battlefield gemacht.
Ach du Scheiße.
Den ich aber sehr unterhaltsam finde. Er hat aber auch gemacht, muss man jetzt mal sagen, er hat Boston gemacht mit Mark Wahlberg.
Ja, er hat, er hat natürlich was gemacht, ich konnte es vergessen. Etwas, was ich sehr, sehr, sehr schätze.
Oh, jetzt diesen Horizon?
Hangover 0. Very Bad Things.
Oh, Very stimmt, war sein erster, ne? War nicht sogar sein erster?
Das war sein Erstling. Er hat vorher nur eine Episode Chicago Hope gedreht und das war sein erster Kinofilm, den ich im Kino gesehen habe.
Oh.
Very Bad Things ist so geil. Das Hangover ist scheiße dagegen. Ich finde Hangover schon witzig, aber das ist Very Bad Things ist Hangover auf Speed und Kokain.
Ja, also halt auch auf eher so brutal realistisch, ne? Also, da ist zwar jede Menge Satire drin und der Witz liegt darin, dass die Typen so kaputt sind und es nur noch mit Humor retten können, aber im
Grunde... Ja, aber das ist ja nicht wirklich realistisch. Da passieren ja Dinge, das ist ja völlig abstrus, was da passiert. Wenn am Schluss die Frau des Adachs noch überfahren wird und letzte Szene und Dinge, das ist nicht... Ja.
Das ist wie so ein, ich nenne es mal Realismus-Traum. Also da passieren schon eher Sachen, also Hangover ist für mich halt komplett unrealistischer Quatsch, weil es eine Comedy ist.
Ja.
Und Very Bad Things ist halt so, er ist halt wirklich, da ist halt ein richtiger Scheißtag.
Ja, das ist so. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mir anschaue, was er so gemacht hat, hat noch Friday Night Lights gemacht, nicht die Serie, den Film.
Den Film hat er gemacht.
Der war ganz gut. Er hat Hancock gemacht. Stimmt, der war okay. Hancock. Aber sonst, also ganz ehrlich, wer Maroon 5 Videoclips dreht, der kann eigentlich schon mal keine Ohren mehr haben. Das kann sich keiner anhören. Battleship fand ich schrecklich. Ich fand Lone Survivor fand ich ganz stark.
Ja,
da hat mir danach alles wehgetan, weil ich da mit Mark Wahlberg den Berg runtergefallen
und
bin.
Und wieder Taylor Kitsch, ja?
Ja, genau. Und Deepwater Horizon fand ich todlangweilig.
Was? Was? Deepwater Horizon? Was? Nee.
Hat mich null gepackt. Null.
Eieiei.
Und dann kam Mile 22, den ich einfach nur kacke fand.
Der ist scheiße, ja.
Und dann kam noch Spencer Confidential, der Netflix-Film. Und hier war ich ein bisschen pissed, denn ich kenne die TV-Serie noch mit Robert Urich und habe da halt mehr erwartet. Und es war einfach
Der war grässlich. Ich finde den richtig grässlich.
Man spricht immer von Peter Berg als guter Regisseur, aber bin ich gerade nicht so sicher.
Er ermittelt sich langsam ein. Für mich war er auch ein Regisseur, als er so mit Boston und wie hieß der Horizon?
Deepwater Horizon.
Deepwater Horizon. Den ich beide großartig fand. Und The Rundown hat bei mir ein ganz großes Steinbrett. Und so ein Guilty Pleasure ist halt Battlefield für mich. Aber die Mile 22 und den Confidential, den nehme ich ihm richtig krumm. Also.
Okay.
Ja.
Er hat aber auch noch als Schauspieler hatte bei ein paar spannenden Dingen mitgespielt. Smoking Asses, Collateral. Mhm. Eine Episode King of Queens, muss ich noch sagen. Einfach damit es nochmals gesagt wurde. Ja, deswegen hat er. Ganz ehrlich, Peter Berg, wenn ich jetzt mal mich richtig mit ihm befasse und gerade seine Filmografie anschaue.
Aber der hat auch immer, ich muss sagen, der hat eine Fresse, wo man denkt, den Menschen kann man nicht leiden, ne?
Ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe den schon so oft gesehen, aber da ist gar nicht so viel drunter, wo ich ihn gesehen habe.
Nee, der weiß aber, so. Der ist groß im Kommerzkino-Business. Also der steckt seine Fresse überall mal rein. Aber der ist ein Allrounder. Der ist ein totaler Allrounder und das muss man erst mal schaffen. Und deswegen fand ich das interessant, Peter Berg hier auch mal zu sehen. Und Noah Emmerich, man darf Noah Emmerich immer nicht vergessen.
Geht ganz gerne vergessen. Nicht verwandt oder verschwägert mit unserem
Roland.
Roland Emmerich.
Nee, Noah, der ist für mich, ich habe den letzten wieder ein Gesetz der Ehre gesehen mit Colin Farrell, wo er großartig einen Polizeichef gespielt hat. Auch ähnliche Prämisse wieder. Viele, viele Cops, die Scheiße bauen. Und der ist groß, ich mag den Typen sehr. Und ich finde, wir kommen wir mal auf den letzten. Ein Zitat noch von De Niro, welches auch als einziger Satz in einer sehr schönen Kritik, die musste ich dann einfach leisten. Da steht nur dieser Satz als Kritik zu diesem Film: Go to lunch! Die beiden seine beiden Kollegen stehen schon da mit was zu fressen in der Hand. Go to lunch, aber we have go to lunch!
Und das war einfach typisches De Niro-Acting.
Komplett. Also
ich bin immer der Meinung, dass Mangold ihm ein bisschen von De Niro muss man ein bisschen Spielraum geben.
Ja, also ich sag mal so, wenn du einem De Niro sagst, du spielst es jetzt bitte so und er sagt, ich würde das jetzt aber jetzt mal auf eigene Art und Weise, dann sagst du ganz bestimmt zu einem De Niro nicht, sag mal, ich bin hier der Regisseur. Also ganz bestimmt nicht.
Ja, das denke ich eben auch. Ich habe noch so gegen Ende eine kleine Frage für dich. Der Film hat jetzt weltweit, nochmals Budget 15 Millionen, hat weltweit 44 Millionen eingespielt. Mhm. Sprich, da ist eigentlich kein Misserfolg. Da hat schwarze Zahlen geschrieben.
Mhm. Also auch schon im Kino. Jetzt muss man allerdings sagen, gerade bei 97 dürften interne Marketingleute, Maschinerien, das ist ja so, wenn man sich ein bisschen mit Marketing und so auseinandersetzt. Klar, man sagt immer, was die reinen Zahlen angeht, sagt man immer, das Doppelte des Budget einspielens, dann kommst du höchstwahrscheinlich in die schwarzen Zahlen, weil du auf das Budget immer noch das Marketinggeld raufknallen musst. Das dürfte bei Stallone ein bisschen mehr gewesen sein, allerdings bei 44 Millionen weltweit hast du da auch schon schwarze Zahlen. Das Problem ist, dass innerhalb der Firma, ich weiß ja nicht, wer hat den produziert eigentlich? Weiß ich jetzt ja nicht.
bin ich jetzt gerade auch überfragt.
Weiß ich jetzt tatsächlich. Miramax. Was? Ha! Miramax.
Ah, stimmt. Ja,
stimmt. Dass Miramax, die da wahrscheinlich schon mit großen Zahlen gerechnet haben. Du hast ja intern, dass du Filmprojekte ankurbelst, weil du mit einem Mindesteinspiel von dem und dem Film rechnest. Das heißt, dass wahrscheinlich durch Copland trotzdem ein paar Filmprojekte gecancelt wurden, weil das Geld nicht eingespult wurde, mit dem die ganz hart Minimum gerechnet haben. Und das wird dann ein Problem. Und dann spricht man von Seiten der Studios gerne von einem Flop.
Die haben sicher mit 80, 100 Millionen gerechnet.
Nämlich. Also ich hätte jetzt auch Minimum, hätte ich gerechnet, weltweit 120 Millionen. Ich meine, du hast Miramax, das ist ein, immer noch trotz Pulp Fiction, so ein Indie-Studio. Das ist ja das Studio, was halt Indie-Filme überhaupt erst groß ins Kino brachte und damit ein neues Konzept rausbrachte. Trotzdem hast du 97, hast du immer noch ein Miramax, die keinen Herr der Ringe produzieren oder so ein Kram. Copland wird bei denen eine Enttäuschung gewesen sein. Aber rein finanziell muss man jetzt sagen, als der auf den Markt kam, die werden ihre, also im Hauptzeitraum des Veräußern dieser Marke, werden die ihre 50 Millionen wahrscheinlich gemacht haben mit dem
Ding. Ja, da kommen noch die DVD-Verkäufe, damals die Videoverkäufe hinzu.
Komplett.
Ja, und da muss man ja auch bis heute rechnen. Heute, auch heute werden da manchmal ein paar Blu-Rays verkauft. Also die werden da locker ihre 60 Millionen schon eingeholt haben.
Oder? Ja, jetzt über Streaming-Dienste wird jetzt kein so großes Geld gemacht. Hast du ja wieder, kommen wir wieder zu unserem lieben Herrn Uwe Boll, der da ja auch mal ganz gerne offene Worte spricht, was du mit Streaming-Diensten als Rechteinhaber quasi verdienst. Das ist ein Scheiß, du verdienst da. Das ist Quatsch. Dann, Robert De Niro abgehakt. Ray Liotta würde ich ganz gerne noch mal im Besonderen 2-3 Minütchen besprechen, was der da abliefert mit seinen emotionalen Szenen, dass du auch mal wieder ins Gedächtnis rufen, auch wenn der als persönliches Arschloch gilt, hört man ja leider von sehr vielen Leuten, auch von Uwe Boll. Und, aber er liefert ab.
Das sieht man ihm auch an.
Ja.
Wenn du Ray Liotta anschaust, du kommst in die Schule, erster Schultag, diese Fresse sitzt da, da weißt du ganz genau.
Das ist der Bulli.
Der wird dir dein Cremetörtchen klauen in der Pause, weißt du ganz genau.
Den musst du als am ersten Tag selber auch in die Fresse hauen, damit du den bösesten Motherfucker an deiner Seite hast und nicht gegen dich.
Richtig, richtig, richtig.
Und aber er liefert ab, und was ich ihm groß halte, ist natürlich die Story mit seiner Freundin. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber sein Haus fliegt in die Luft, die Freundin war drin, und wie er schauspielt. Auch wie er reagiert, ich sehe mich da gerne sehr ähnlich. Ich habe ja so eine charakterliche Schwäche, dass ich mein Beschützerinstinkt, was Freundin angeht, ich sehr übertrieben reagiere in Situationen, wo ich denke, jemand will ihr schaden oder kommt ihr dumm oder sonst irgendwas. Und die Szene, wo sie stirbt, das ist kein Spoiler, das hast du sehr, sehr am Anfang. Das ist auch noch wichtig für den Film, das Ganze.
Ja.
So wie die Szene, als ein Robert Patrick meint, sie als Hure beschimpfen zu müssen. Ich sag mal so, Robert Patrick wäre nicht der Erste, dem ich sofort an Karren pissen würde. Aber der hat ja auch schon so den Schalk im Nacken, das Psycho in den Augen. Aber Rayleigh, oder? Der schnappt sich diesen Typen auch, den an die Wand, nimmt sich den Dartpfeil, ey, und zeigt ihm mal, wo der Frosch die Locken hat, ey, meine Herren. Und ich meine mich eigentlich zu erinnern, ich dachte, es ist in diesem Film, und jetzt hat es mir gezeigt, ich weiß nicht, ob es in der deutschen Übersetzung ist, und jetzt war es nicht drin, ich hätte alle drauf gewettet, dass in diesem Film ist, dass er Harvey Keitel irgendwie anguckt und Harvey Keitel sagt, ja, guck mich nicht so an, das hast du dir selber eingebrockt. Aber dieser Spruch kam nicht in den Film.
Ich habe so einen Spruch auch in Erinnerung, aber
muss woanders sein. Es war aber, glaube ich, Harvey Keitel und eine ähnliche Szene. Und ich hätte alle geschworen, dass das in Copland ist. Wo ich dachte, dass da nämlich Ray Liottas Figur immer noch so einen Grundrespekt zeigt, weil die haben auch eine gemeinsame Vergangenheit, wo man weiß, okay, Ray Liottas Figur hat auch Scheiße gebaut, ist moralisch aber ein bisschen mehr auf Seiten der weißen Weste als Ray.
Ja.
Und die müssen aber trotzdem zusammenhalten, damit keinen von beiden ans Bein gepisst. Also es ist alle, die hängen alle miteinander zusammen, und das löst sich alles auf. Und es ist super geil, das alle zu verfolgen. Und womit wir dann eigentlich zu den letzten 15 Minuten kommen können, wo eben der Knoten geplatzt ist und Freddy denkt, er kann nun mit seinem Zeugen, der Herr ist, der angeblich von der Brücke gesprungen ist, den sie umbringen wollten, der alles aufklären kann, den will er nach über die Brücke bringen und der Polizei ausliefern. Den Infernal Affairs. Ja, weit kommt er nicht.
Weit kommt er nicht. Er wird sehr schnell übermannt von Ray und seinen Schergen.
Was ich sehr schön fand, ist, dass er mit einem Schlag, mit einem Ding, er ist sofort fertig. Da gibt es keinen Zweikampf, sondern er ist ja auch gar kein Zweikampf. Woher soll er denn wissen überhaupt, wie man kämpft und sich so, das fand ich total geil.
Es hat zumindest keinen Pussy Punch gegeben.
Es gab einen Brawler Punch von Robert Patrick, gab's ja. Den hat er gekriegt.
Und dann kam vielleicht das Fieseste überhaupt. Freddy, der nur auf einem Ohr hört, und der Robert Patrick Wichser, schießt neben seinem Ohr halt auf den Boden. Aber klar, so hört der Freddy dann gar nichts mehr.
Und vor allem mit der Ankündigung, ne? Er sagt dann, na, Freddy, das ist dein gesundes Ohr, oder? Pow!
Bam! Und das, ganz ehrlich, das habe ich.
Bis heute, die Szene.
Ich wollte Stallone so nicht sehen. Das wollte ich nicht sehen. Ich wollte das nicht sehen, als Jugendlicher.
Okay. Also mich hat die als Jugendlicher geschockt. Ich saß da mit offenem Mund und dachte nur, so als hätte ich. Ich konnte ja früher so Vergewaltigungsszenen und so nicht angucken, ne? Ich musste wirklich vorspulen, Kapitel weiter. Ich konnte es wirklich körperlich nicht mehr angucken.
Dann schau dir doch nie Irreversibel an, ja?
Hab ich schon. Ich weiß noch.
Wir gingen fast kotzen danach.
Ich hab den geguckt und meine Freundin damals war ein bisschen sauer. Wir konnten den vorhin nicht gucken, weil ich nächsten Tag nach Österreich musste, weil ich da gearbeitet habe eine Zeit lang. Und sie hat sich den dann alleine angeguckt. Und hat mich dann angerufen, als ich gerade im Bus nach Österreich sah. Und sie so, das ist so ein schlimmer Film. Ich so, ja, ich weiß. Und die hat irgendwie so 5 Minuten musste die das loswerden. Und hat aber danach gesagt, ey, sie muss den jetzt sofort nochmal gucken, sonst bleibt der richtig brutal in ihrem Kopf und sie kriegt das nicht ordentlich. Aber hat ihn dann danach nochmal geguckt und meinte, ja, jetzt war okay. Und genau so war diese Szene. Die hat mich so geschockt, weil die ist ja auch noch so gedreht, die Ankündigung von Robert Patrick, der für mich in dem Moment, wie du auch schon sagst, das absolute Böse war, schießt und er hält sich die Ohren. Ab dem Moment ist ja die gesamte Tonspur gedämpft.
Ja.
Und dann kommt diese Szene, wo er sich beide Ohren zuhält und er brüllt schmerzhaft nach oben, weil jeder, der schon mal was mit den Ohren hatte, weiß, wie schmerzhaft es sein kann.
Oh ja.
Und ich hatte bei einem Waffentraining, hatte ich mal was hatte ich da, ein geprellte Trommelfell oder irgendwie sowas? Also es war noch nicht mal eingerissen, es war noch nicht mal angerissen, gar nichts, es war irgendwie nur geprellt, das wurde irgendwie zu stark in Schwingung gesetzt oder so und dadurch war das irgendwie cool. Und das hat so weh getan, dass ich dachte, ich will, dass die mir das Trommelfell kaputt machen, damit ich diesen Schmerz nicht mehr habe. Das war so eklig. Und wenn ich kann mir diesen Schmerz nicht vorstellen, wenn diese Trommelfell reißt, das muss so assi sein. Weil alle Töne ja auch ungefiltert und doch nicht hörbar für die Ohrmuschel durchkommen und muss das eklig sein. Und dieser Moment, das war so purer Schmerz. Heute noch. Diese Szene ist so eklig für mich. Also,
Und ich meine, Freddy erschießt, wäre ein Mord gewesen, wäre er nicht gegangen. Also, weiter leicht zu entsorgen, also geht das nicht. Dann muss man ja was anderes außer Kraft setzen. Und weil der rumschupfbare Freddy jetzt sowieso außer Betrieb wäre, kein Problem, wir können jetzt unser Ding durchziehen, den Superboy entsorgen und fertig. Aber jetzt kommt quasi die Heldengeschichte, so geil. Redemption, wie man es nennen soll, das kommt jetzt gerade quasi zurück und Freddy hat jetzt aber mal die Schnauze voll.
Also das Schöne ist, genau, er sagt ja dazu, als er denkt ja noch, dass die ihn erschießen, er sagt ja noch, ey, das könnt ihr nicht tun und so. Und er meinte halt wirklich nicht im Moralischen, ich glaube, in dem Moment hat er wirklich gesagt, ihr könnt es nicht tun, weil ihr dann noch mehr am Arsch seid. Ja. Und ich meine, ich finde es ein Film, da kommt für mich dieses Suspension of Disbelief ein bisschen durch, dass er gleich aufsteht und selbst schwach noch weiterlaufen kann. Ich glaube, sein Kreislauf und sein Dings, nicht Kreiser, sondern hier.
Gleichgewichtssinn.
Sein Gleichgewichtssinn, der wäre so im Arsch, der könnte erstmal nicht so aufstehen und laufen. Gebe ich aber dem Film, weil er ist so unter Strom, dass ich sage, okay, das Adrenalin sorgt jetzt mal für 10, 20 Minuten, dass er noch was machen kann. Er läuft ja wirklich einfach nur die Straße herauf und das ist für mich so.
Aber Markus, das ist noch was anderes, genau. Eben, er muss, das ist keine Kurzschlusshandlung, er muss einen ordentlichen Weg zurücklegen, um jetzt quasi diese Haltung, diese Position einzunehmen. Jetzt ist er ganz, das ist der Moment, jetzt zitiere ich kurz mal meinen guten Freund Bruce Springsteen. Er hat da mal wunderbar gesungen, it's about time I played the man, I took a stand where I belong.
Ja.
Das hat er jetzt gemacht. Er hat jetzt gewusst, auf welcher Seite von dieser Story, von dieser Münze er sich befindet.
Ja.
Mit der Shotgun in der Hand auf dem Weg zu Ray's House.
Und es gibt auch keine mehr...
Da gibt es kein Zurück mehr.
Und es gibt keine Grauschattierung, wo es noch zu überlegen gilt.
Richtig. Und, die Bösen und ich. Jetzt.
Genau.
Gegen Ende haben wir dieses simple Ding, diese simple Auflösung. Die sind bös, ich bin's nicht.
Und es gibt keine Gesetzmäßigkeiten mehr, wo er Angst haben müsste, vielleicht auch in den Knast zu kommen. Egal, was passiert, das geht unter, keine Ahnung, nicht unbedingt Notwehr, aber er will ja im Grunde ist es eine Entführung. Er will eine entführte Person in dem Sinne, also er weiß auch, selbst gesetzlich ist er jetzt nicht mehr irgendwie gebunden und macht was Falsches.
Ja.
Und er ist...
Es ist scheißegal, der hat eh so Schmerzen im Ohr, Blut läuft ihm aus dem linken Ohr runter, der ist geswitcht.
Ja.
Roboter.
Und,
Shotgun in der Hand läuft auf Robert Patrick zu.
Nicht, dass sich die Leute auch wundern, warum du jetzt auf einmal Bruce Springsteen zitierst. Freddy hört auch selber im Film Bruce Springsteen.
Wer diesen Podcast verfolgt, der weiß, Springsteen ist hier prominent. er hört effektiv Bruce Springsteen im Film zweimal. Ich habe das nicht mehr gewusst. Ich habe es ja gefeiert.
Hast du vielleicht früher aber auch die Kinofassung gesehen und nicht den Director's Cut?
Kann das sein? Vielleicht war es nicht drin.
Mhm. Weil sonst wäre dir, glaube ich, aufgefallen. Das ist ja wie, als wenn ein Beatles-Song bei mir im Film läuft. Also.
Das ist also. Ein guter Geschmäcker hier. Jedenfalls.
Und genau, und dann kommt, ich finde dieses Gedämpfte, du hörst quasi, was Freddy hört und du hörst, ich habe ja so Dolby Atmos mir Kopfhörer gekauft, habe mal ein bisschen Geld investiert und habe jetzt, für meine Ohren ist es noch ungewohnt, dass ich laut und Dolby und Bass drin habe und dieses Pfeifen im Ohr, ne, das hat schon fast selber geschmerzt, ey.
Ja, ja.
Und dann war jeder Schuss, war dann immer fast wie eine Befreiung, ne.
Du hörst, ja, genau, und du dann, danke nicht mal.
Und denkst so, war das mal wieder schön gerade. Und genau, er schießt zuerst den ich vom Namen her nicht kenne, den Schauspieler, der kriegt gleich einen Brustschutz, ihm ist auch scheißegal, wird er erschossen.
Das war der Typ, ich glaube, das war ein richtiger Cop sogar. Das war dieser Mann, der war wirklich Cop.
Ah, okay.
Und war eigentlich als Advisor, glaube ich, auf dem Set, wie sie sich richtig verhalten müssen. Aber der Mangold hat gesagt, hey, der ist so gut, er soll die Rolle von...
Er wirkt so ein bisschen wie... Er klingt wie der älteste Freund im gleichen Alter wie Ray, ne?
Ja, genau. Es war der Schauspieler, ich glaube, Arthur J. Nascarella. Okay. Der war wirklich früher Polizist und wurde hier zum Schauspieler.
Oh, super. Krass, er macht's voll gut. Also wäre null aufgefallen, dass der noch nicht... Nö. Okay. Und genau, dann kommt der geile Schuss mit Robert Patrick, der coole... Der sieht, was geht hier ab. Dann finde ich es ein bisschen, wo ich gedacht habe, so dass gleich nach einem Schuss Ladehemmung in der Schrotflinte, da habe ich schon gedacht,
okay. Fand ich voll okay, denn wir sind hier nicht in einem Film. Also es ist kein typischer Film, wo 20 Schuss aus einer Schrotflinte rauskommen.
Na gut, er hat sie wahrscheinlich auch noch nie im Leben benutzt.
Da hat sie noch nie benutzt. Das Ding war im Streifenwagen. In den USA kann es scheiß heiß werden. Da funktioniert doch kaum.
Ja, gebe ich dir recht, weil das Geile ist, er zieht ja dann seinen Revolver und Robert Patrick.
Massiver Sechsschüsser.
Und typische dann
Sheriff-Waffe.
Und dann kommt dieser geile Poster-Shot von Ray Liotta, ne? Der natürlich im richtigen Augenblick das noch dahin kam.
Ja,
dass man ihn nicht gehört hat mit dem Auto, kann man natürlich mit der Soundspur sehr gut erklären. Ja. Und er sitzt da mit seiner Fluppe, er hat den Arm gestreckt, er steht über seiner offenen Auto. Mein Gott, Ray Liotta war nie mehr so cool davor oder danach wie in dieser Situation. Ey, verschwitzt mit Fluppe in der Hand, er rettet seinen besten Kumpel, er weiß, dadurch, dass er zurückgekommen ist, ist auch sein Arsch auf der Liste. Und er steht aber für seinen Freddy ein und da dachte ich, bam, wie geil. Jo. Und dann kommt die geilste Szene überhaupt vielleicht in diesem Film, die so viel auslöst, ohne dass man es direkt erklären kann, aber man weiß, jetzt ist die emotionale Reise abgeschlossen. Harvey Keitel wird natürlich total nicht überstilisiert, er wird auch einfach angeschossen, er liegt auf dem Boden, er sagt noch irgendwas, im Englischen hört er, was er sagt, im Deutschen nicht. Er sagt nur sowas wie oh, Shit oder irgendwie so, er sagt nichts mehr Großartiges. Und dann kommt einfach nur der geilste Spruch von Stallone für seine Figur. Ich kann dich nicht hören, Ray. Und er lässt ihn einfach verbluten quasi. Ja. Alter Schwede, das ist so, das spielt natürlich, er kann ihn wirklich nicht hören, aber er kann ihn natürlich auch als Mensch, als mentale, als psychologische Figuren, er kann ihn nicht wahrnehmen, er kann ihn nicht, er konnte ihn nie verstehen, er kann ihn nicht mehr verstehen als Mensch und er ist für ihn als Mensch geblockt quasi und das kombiniert alles in diesem geilen Satz, ich kann dich nicht hören. Oh, ey, so Gänsehaut, ich dachte, Alter.
Und danach liefert Freddy den guten Michael Rappaport, den Superboy, in New York ab.
Wo Ray Liotta auch wieder mitkommt. Warte, er hätte auch nicht, er hätte auch wieder abhauen können, aber selbst da, ey, zu all den Polizisten kommt er hin und allein die Reaktion von Freddy, als die ganzen Polizisten kommen und die wollen ihm so den Zeugen so leicht abnehmen, die sind ja alle freundlich, aber selbst da, ey, wie so eine Katze,
krallt sich an ihm fest. Ja, genau, krallt sich fest, der ist
weg, so mental ist der ist kurz vor dem Level, wo das Adrenalin ihn nicht mehr auf die Beine hält, so.
Ja.
Und da dachte ich, ist das geil, ey.
Gegen Ende, das ist die letzte Szene, unterscheidet sich jetzt im normalen Kinofassung zum Director's Cut. Mhm. Und die Szene hat mir eigentlich fast gefehlt. Also fast. Einfach, weil ich wusste, sie würde eigentlich kommen, aber sie kam nicht. Mhm. Dass Freddy dann dastehen wird irgendwann, also ein paar Tage später, ein paar Wochen später wohl, und sein Hilfs-Sheriff ihm sagt, Freddy, kommst du? Und er dreht sich um, wo eine Szene, um zu zeigen, mein Gehör funktioniert wieder.
Die Kamera, der geile Kameraschwenk, die geht ja um seinen Kopf von seinem kaputten Ohr, was vorher auch schon kaputt war, geht rüber zu seinem linken Ohr. Und in dieser Kamerafahrt wird auch der Sound angehoben im Sinne seines Gehörs. Und du kriegst mit, er hat ein Hörgerät drin. Und du siehst Frieden in seinem Gesicht.
Ja, und im Director's Cut ist effektiv so, wir sehen einen Shot von New York City. Es wird einfach im Off gesprochen, dass quasi Freddys Ohr sich wieder erholen wird. Irgendwie, irgendjemand sagt das.
Du hörst quasi komplett übereinander gelegt verschiedene Radio- und TV-Shows als Soundspur.
Ja, stimmt, genau.
Wo die ganzen, Polizisten und Verschwörung und die hängen alle mit der Mafia zusammen und die wurden alle von einem Mann, von Freddy Heflin irgendwie, der angeschossen wurde, aber sich wieder auf dem Weg der Besserung und auch sein Gehör wiederfindet und so. Find ich aber, ich muss sagen, so schön die Abschlussszene im Director's Cut ist, diese Szene mir fehlt sie rein optisch, aber sie ist erzählerisch nicht nötig, weil anhand dessen, dass man diese Soundspot, dass man weiß, okay, auch sein Gehör ist wieder genesen, weiß man selber, dass das, was man am Ende in der Kinofassung sieht, so oder so eintreffen wird. Ja, also sie ist erzählerisch nicht nötig und man weiß, ganz ehrlich, der Mann von seiner großen Liebe ist jetzt weg. Die ganzen Typen, die ihn rumschubsen, sind weg. Das heißt, er wird seinen Job machen, er ist glücklicher als vorher und ganz ehrlich, er kann vielleicht was mit der Dame anfangen. Was? Also, der
alles
Held.
Alles ist gut.
Alles ist gut.
Alles ist gut.
Aber dafür musste auch erstmal der andere, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat, auch erstmal vom Dach fallen, ne? Damit der Weg frei ist.
Absolut, absolut. Dann würde ich doch mal sagen, es ist Zeit für zwei Dinge. Zum einen, wir wollen kurz mal noch ins Fazit gehen. Wir haben hier bei uns eine Bewertung für Copland.
Ja.
Und zwar, wir bewerten Daumen hoch, Mitte runter. Und wenn der Film dein Herz richtig gewonnen hat, da gibt's noch einen öligen Bizeps-Statue dazu. Wie bewertest du denn dieses Teil, Copland?
Daumen hoch, öliger Bizeps.
Ganz klar, oder? Das ist für mich der muss mit auf die einsame Insel. Der ist so atmosphärisch, unglaublich gut gespielt. Ein Cast, den du dir wünschst. Quasi ein Expendables der Schauspielriege fast schon.
Also wenn ich immer mit dem Held, wenn ich dem Held wirklich selber helfen will und ich möchte nicht selber der Held sein, dann ist es schon was ganz Großes, was der Film schafft. Also, ja.
Ich sehe es genau gleich. Daumen hoch mit einem öligen Bizeps ab auf die einsame Insel, heißt das meistens bei mir. Den würde ich mitnehmen.
Ja.
Und da würde ich sagen, lösen wir mal unser Filmquiz auf. ich zitiere es für dich gerne nochmals. Hat jemand von euch Schnubbi gesehen? Ob irgendjemand von euch gottverdammten Wichsern hier Schnubbi gesehen hat?
Nee. Also ich habe nachgedacht, aber Schnubbi, dieses Wort Schnubbi dürfte noch nie in meinem Gehörgang oder aus meinem Mund gekommen sein. Von daher ist mir völlig unbekannt.
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es ist also eine Synchronisation, die sehr blumig gehalten wurde, wie damals so 60er, 70er Jahre Bud Spencer, Terence Hill. Oder es ist ein deutsches Werk vielleicht.
Dann würde ich sagen, es ist ein deutsches Werk, weil ich möchte sagen, dass du mittlerweile auch weißt, dass ich noch nie einen Bud Spencer, Terence Hill Film gesehen habe. Von daher, warte mal. Schnubbi.
Also ich kann dir noch sagen, dass dieser Film, aus dem es stammt, der liegt mir sehr am Herz.
Ah, fuck.
Das ist ein Herzfilm von mir.
Dann, oh, ich war gerade bei einem ganz anderen Film wegen Schnubbi, aber gottverdammter Wichser, diese Sprache haben die nicht. Ich war bei Der bewegte Mann, aber die benutzen nicht diese Art von Sprache. Aber Schnubbi, vielleicht kam das als Wort da irgendwo vor. Aber
ich gebe dir mal einen Hint.
Ja.
Der Hauptdarsteller dieses Films ist mittlerweile international extrem bekannt. Deutscher Darsteller.
Denn sei Christoph Waltz?
Nein. Hat auch schon mit Tarantino gespielt, in Tarantino-Filmen.
Oh, ich bin jetzt natürlich auch nicht der größte Tarantino-Fan, ne? Aber ist es denn ein deutschstämmiger?
Das ist der Daniel Brühl.
Schnubbi. Irgendwer Schnubbi gesehen. Ich habe eigentlich viel mit Daniel Brühl gesehen. Also ob das also die fetten Jahre sind.
Es ist nicht Daniel Brühl,
oder?
Der das sagt. Das ist jemand anderes. Der Hauptdarsteller vom Film ist Daniel Brühl. Der das wirklich sagt, das ist der Christian Nähte spricht diesen Dialog.
Nee, dann komme ich überhaupt nicht drauf. Alles wäre jetzt schon zu viel rumgeraten. Erzähl mir bitte, ich möchte sagen, das ist ein Film, den ich bestimmt schon mal gesehen habe.
Deinem Alter her nehme ich schwer an, dass du ihn gesehen hast. Regisseur ist Marco Petri.
Sagt mir nix.
Mit zum Cast gehören mittlerweile Leute, die man in Deutschland wirklich kennen sollte. Jasmin Schwiers, der Nils Bruno Schmidt, die Mina Tander, der Axel Stein ist mit dabei, die Bettina Zimmermann ist mit dabei.
Ist aber nicht die fetten Jahre sind vorbei, oder?
Nein, es ist, ich löse jetzt auf, es ist Schule.
Boah, ey, habe ich bestimmt schon. Nee, ich habe ihn anderthalb Mal gesehen. Zweimal, irgendwie sowas.
Ist für mich aus dem Jahr 2000, glaube ich, ist für mich ein Film, der ist ganz, ganz. Der ist groß. Das ist für mich ein ganz großer Film. Wurde im Schweizer Kino, wohl Deutschland auch, halt in dieses American Pie-Fahrwasser gesteckt von der Werbung her. Was völlig falsch ist, was eigentlich ist, ist wirklich so eine typische Coming-of-Age-Geschichte mit Leuten, die kurz vor der Abitur stehen, die jetzt wissen, wir haben noch einen Sommer und dann ist das Leben merkwürdig.
Tatsächlich ist auch eine Szene aus diesem Film bis heute in meinem Kopf der emotionalen Szene, die alle paar Monate, Wochen mal kommt und das ist, dass dieser Oberprollo da mit seinem Auto, der immer so auf dicke Maxe macht, am Ende sagen muss, wo er ihn fragt, warum bist du immer so? Ja, weil ich nichts anderes habe und es hier nichts anderes gibt.
Stone.
Und bis heute, hier schon wieder Gänsehaut, man kann es sehen, ist einfach eine großartige Szene, die gerade jungen Leuten, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer 18-jährigen Dame. Fotografin ist mega cool und sie meinte, sie freut sich schon so auf Arbeit und auf Kollegen und auf Reisen und so. Und Schule, die hat dann so über Schule immer hergezogen. Sie wurde nie gemobbt, hat nie Probleme gehabt. Also meinte immer, Schule ist immer so scheiße. Und dann hat mit ihr redet, du, darf ich dir mal einen väterlichen Rat geben? Du bist jetzt noch ein paar Wochen in deiner Schule. Und darfst du bitte mal reflektieren, dass du nie wieder in deinem Leben in einer Situation sein wirst, in dem so viele Leute, die genauso alt sind wie du, in deinem Umkreis sind.
Ja.
Und das wirst du so sehr vermissen und genieße das einfach so. Und sie hatte das vorher so auch noch nie gesehen. Und ich finde dieses Gefühl, dass erwachsen werden genauso geil wie auch scheiße ist. Also ich finde, mich macht das immer sehr melancholisch, wenn ich zurückdenke, welche Energie man früher hatte, welche Möglichkeit man früher hat, welche man vielleicht nicht genutzt hat.
Die Energie.
Komplett. Ich bin ja ein sportbegeisterter Mensch schon immer gewesen und die Energie, den Schlaf, den man auf einmal braucht. Wichtig es auf einmal ist, dass man sich gesund ernährt.
Trink mal drei Biere und du kannst mich nicht mehr brauchen für 2 Tage. Das ist dann fertig.
Ich hab letztens nach 2 Flaschen Hugo und einem Alkopop hab ich nackt oder halbnackt im Regen auf einer Terrasse rumgehangen und das war denn. Da waren die Lichter aus. Eine Stunde später bin ich aufgewacht, da hat mich meine Dame dann irgendwie mal und meinte, du, das bin ich übrigens nicht ich, die bei dir da gerade auf der Brust liegt. Ich so, oh, klar. Also, doch,
übrigens,
ja.
Wegen Schnubi im Film Schule wurde die Hauptfigur Basweiler gespielt von Daniel Brühl über eine Radiosendung von seiner Freundin gegrüßt. Ich grüße meinen lieben Schnubi.
Oh.
Und er wurde dann den ganzen Tag hindurch von seinen Freunden aufgezogen. Da kommt halt der Oberkiffer Christian, Steven hieß er, glaube ich, kommt halt ums Eck auf dem Schulplatz und ruft drauf los, hat jemand von euch Schnubi gesehen, ob irgendjemand von euch gottverdammten Wichsern hier Schnubi gesehen hat. Es ist einfach so eine geile Szene, geiler Film, geile Schauspieler. Soundtrack, der heute nicht mehr, auf Spotify gibt's ihn nicht. Oh. Ich muss den wohl mal für viel Geld kaufen. Hm. Das Song von Jan Plewka, Endless Summer, ist immer noch großartig, ist nur auf YouTube zu hören. Ich könnte kotzen. Einfach, als es so ist, Schule, schaut euch Schule an, ist einfach ein typisches 2000er Werk. Von den Kleidung, von der Ausstattung, es ist einfach nur toll, Nostalgie pur.
Ich muss auch sagen, ist ein sehr, sehr schönes Zitat von einem Film, der, erstmal, ich wäre so eine Person, ich müsste selber drüber lachen, ich glaube, mir wäre nicht peinlich und ich würde, glaube ich, erwarten, dass alle meine Freunde mich wenigstens einen Tag jetzt Schnubbi nennen. Da würde ich, das wäre einfach eine sehr witzige Situation und würde ich meiner Dame sogar zutrauen, dass sie so einen Scheiß abzieht. aber dann mit Absicht, weil sie weiß, wie peinlich das wird. Ein sehr toller Film, der untergegangen ist, weil, wie du schon sagst, der in diese American Pie-Schiene gedrückt wurde, was ich total falsch finde.
Leider.
Der geht eher in die See. Ich würde den sogar eher so als Bindeglied zwischen, wie hieß das damals bei uns hier, knallharte Jungs, was ja dieser American Pie-Epigone war, und Crazy.
Crazy, richtig.
Und dazwischen würde ich Schule drücken.
Ja, richtig, absolut richtig. Aber Schule ist weniger Furz, Piss, Humor.
Nee, gar nicht.
Ein Furz drin, glaube ich.
Ja.
Aber es geht halt wirklich darum, sich zu verabschieden von der Jugend eigentlich.
Ja, genau. Und Lebensweisheit entwickeln.
Also. Ja, richtig, richtig. Und halt auch Dinge akzeptieren, wie sie sind und versuchen, sich zu öffnen. Und einfach ein wunderbares Werk, für mich einer der stärksten deutschen Filme ever, Marco Petri. Sollte diesen Podcast hier hören.
Den habe ich noch nicht in der Sammlung tatsächlich.
Es hat noch eine Fortsetzung gegeben, indirekte Fortsetzung, aber die habe ich nie geschaut, weil ich will das nicht anfassen.
Warte mal, in der Fortsetzung, da muss ich jetzt mal gucken, in so was Artiges hat doch Uwe Boll seine Finger im Spiel gehabt.
Ja, das war es aber hoffentlich nicht.
Nee, ich glaube nicht die Fortsetzung, aber eine ähnliche Geschichte heißt auch Schule 96 oder irgendwie.
Die Klasse von 99, Schule war gestern, Leben ist jetzt, das ist die Fortsetzung eigentlich. Mit Matthias Schweighöfer.
Ich muss mal, Schweighöfer, der hat's jetzt auch geschafft.
Ja, ja.
Aber ja, den durfte ich ja auch mal für 5 Sekunden treffen. Oder eher seine Motorhaue. toll, dass ich den Film mal wieder in Erinnerung kriege. Den werde ich, glaube ich, jetzt gleich mal ausspähen, ob ich den irgendwo billig kriege. Denn hast du, welchen Film habe ich dir heute empfohlen, den du auch gleich bestellst? Ach, Charlie's War.
Habe ich schon wieder vergessen.
Der kriegt das Charlie Wilson. Und ich werde mir sehr heute, wenn der billig irgendwo gerade ist, weg mir mal Schule bestellen. Das ist schön.
Ah, toll. Und wenn du ihn schaust, bitte schreib mir das.
Ich weiß, dass ich den gut in Erinnerung habe. Ich weiß, dass ich den überraschend, tiefgreifend, emotional toll, der hat mich gepackt, da braucht man ja nicht sagen. Der ist aber auch aus einer Zeit, wo wir ja auch in die Schule gegangen sind.
Richtig, deswegen haben wir diese Connection dazu auch. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig.
Noch keine Smartphones überall, noch nicht, also Internet schon, aber nicht immer am Mann, und die Probleme waren dadurch noch ein bisschen anders gepolt. Heute werdet wahrscheinlich mit diesem ganzen Instagram-Scheiß, den die sich psychologisch raufdrücken, und das hätte, ist halt nicht mal meine Generation, ich will es ja nicht schlecht drehen. Jede Generation bekommt die Filme, die sie verdient.
Absolut. So, ich würde sagen, mein Freund, wir müssen uns mal beenden hier. Wir müssen uns beenden. Wir müssen uns beenden. Mein lieber Tom, Legende, Legendenstatus. Mhm. Ich nehme schwer an, wir werden das mal wiederholen.
Unbedingt.
Und dann wieder mal bei euch. Und dann, ja, auf bald.
Ey,
bin ich völlig Ego? Nee, lass mal kurz, wo kann man dich denn überhaupt hören? Wer bist du? Was machst du eigentlich?
Also hören kann man mich beim Cine Entertainment Talk. Das ist ja so das große Flaggschiff. Da bin ich zuständig für die Jean-Claude Van Damme Specials. Ich mache zu jedem Film einen Podcast. Ich bin da auch öfter mal bei irgendwelchen Themen zu Gast. Der letzte war, glaube ich, Filmfassungen, die es nie rausgeschafft haben, über die wir reden. Da kommt dann von mir so was wie Event Horizon. Da wurde dann über American History X und so geredet. Und da bin ich, hab natürlich mit dem lieben Markus einen Podcast zusammen, der heißt Bullet und Fist, ist ja quasi der Schwippschwager eures Podcasts. Wir kümmern uns komplett nur um Action- und Martial-Arts-Filme. Und egal welche Budgetklasse, also von Laternenfall ganz unten bis kommerzieller Vollblockbuster. Und lesen kann man mich in der Art of Horror. Das ist ein Genre-Magazin, ehemals X-Rated. Und da, die dürft ihr über Subversiv kaufen, über subversiv.de, eine mega, wirklich im Horrorbereich eine mega geile Zeitschrift. Ich würde sagen, ohne für mich Werbung zu machen, vielleicht die beste auf dem deutschen Markt. Ein super, von der Papierqualität über die Interviews, die wir drin haben, über die Leute, die dahinter stecken, großartig. Ich bin da immer nur so mit 2-3 Reviews drin, und die anderen sind da sehr viel mehr in irgendwelchen Specials über Wrong Turn oder sonst irgendwas. Ja, hab dann für diverse DVD und Filme halt Audiokommentare aufgenommen, da kann man mich dann auch nochmal hören. Und hänge jetzt gerade an einem Buchprojekt, was aber noch so ein bisschen halbwegs geheim gehalten wird. Wer mich kennt, kann aber allerdings bestimmt schnell erraten, worum was sich das da drehen wird. Das dauert allerdings noch sehr lange. Und ja, das ist so gerade das, wenn ihr wissen wollt, welche Audiokommentare oder so, schickt mir irgendwo eine Mail. Letterboxd bin ich sehr viel bei Letterboxd unterwegs. Die ist ja quasi das Tagebuch des schauenden Mannes. Und
hast du von mir.
Und da bin ich, wirklich, wenn ihr mir da schreibt, da habt ihr mich so schnell an der Angel. Unter John Holmes findet ihr mich da. Und ja, das ist so der ganze Kram, den ich so mache, wo ihr mich hören, lesen könnt, was auch immer.
Wunderbar, Tom, wunderbar. That's it, meine Freunde. Ja. Lasst euch von der Angel. Macht was Gescheites.
Kauft euch Copland,
Kauft euch Copland.
Den gibt's auf DVD, Copland. Auf Blu-ray. Da ist selbst auf der ganz normalen Fassung ist die Kinofassung und Director's Cut drauf mit einem Audiokommentar der Beteiligten. Making-of hast du bei. Es gibt auch Mediabooks von dem Ding. Da ist ein Booklet drin, wo ich jetzt keine Werbung für machen würde. Aber das Mediabook sieht sehr schön aus, ist aber mittlerweile völlig überteuert. Und deswegen sage ich, holt euch das Ding auf normaler Blu-ray und ihr seid sehr glücklich.
Absolut, ich kann nur beipflichten. So, meine Freunde, wir wünschen euch auf diesem Weg nun einen wunderschönen Tag und auf Wiederhören bei Bullet and Fist oder im Fratzengeballer Podcast oder beim Cine Entertainment Talk. Es gibt genügend Unterhaltung da draußen für euch. Bis bald.
Go to lunch!
Go to lunch! Mache ich jetzt auch. Tschüss!